Herzlich willkommen bei It's Crazy, It's Party, der ESC-Podcast mit Manu und Fabi. Ja, der ESC, der Eurovision Song Contest, ist unsere Leidenschaft. Mit uns meine ich Fabi und mich, Manu. Also auch wenn ich jetzt gerade erstmal rede, bin ich hier nicht der Einzige im Raum. Hallo Fabi.
Hi, hi.
Wir sind beide schon wirklich langjährige ESC-Fans. Also da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, seit wann und was uns quasi zu dem Event geführt hat sozusagen. Und haben es jetzt auch dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal geschafft, gemeinsam hinzufahren nach Basel, was einfach eine crazy Experience war. Und da dachten wir uns, naja, also wir hören gerne Podcasts, wir würden gerne einen Podcast machen und was wir auf jeden Fall auch können, ist labern. Das werdet ihr wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch noch merken. Und nachdem der ESC wirklich so eine Leidenschaft für uns ist und wir uns sowieso ständig drüber austauschen, dachten wir, vielleicht gibt es auch noch Leute, die es interessiert und zuhören möchten. Und so entstand die Idee, diesen Podcast zu starten und heute geht's jetzt los.
Genau, man kann eigentlich sagen, wir wurden dazu von unserem näheren Umfeld gezwungen, weil wir haben eine gemeinsame Gruppe mit anderen Leuten und nach den Vorentscheidungen und nach den Halbfinals und genau nach ESC-News und solchen Sachen kamen dann da eben immer längere Sprachnachrichten von dir oder von mir. Und die Leute haben zugehört und haben gemeint, spammt mal die Gruppe nicht so zu, aber macht doch vielleicht einen Podcast. Vielleicht interessiert es da draußen noch ein, zwei andere Leute, was ihr zu sagen habt. Und deswegen herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen das jetzt mal und so ein Podcast, wo zwei Typen über irgendwas reden, das kann ja nicht so schwer sein. Deswegen haben wir ja auch gleich, also wir sind jetzt einfach voll transparent. Das ist jetzt der dritte Aufnahmestart, den wir hier haben, weil wir natürlich zweimal richtig schon mal gefailt haben. Aber das macht's ja auch aus. Deswegen schön mit dir hier zu sein, Manu. Wir stoßen jetzt einfach mal virtuell an. Wir sitzen uns leider nicht gegenüber. Was hast du denn zu trinken mitgebracht?
Ja, also ich habe mir hier einen Rosé mitgebracht. Ich bin ja eher der Weintrink im Vergleich zu Bier zum Beispiel und tatsächlich ist es ein Rosé aus Aix-en-Provence. Frag mich nicht, wo der herkommt, wie es der in meine Wohnung geschafft hat. Vermutlich war es ein Geschenk und ich werde es jetzt mal ausprobieren. Wie schaut es ja, bei super. Dir aus?
Genau, ich habe hier einen vorgemischten Aperol Spritz, was ich ehrlich gesagt noch nie getrunken habe, der nach einer kleineren Feier am Wochenende es noch in meinen Kühlschrank geschafft hat, bei der irgendwelche Leute in meiner Nachbarschaft bis 4 Uhr nachts ESC-Hits auf der Dachterrasse hier gespielt haben und dazu laut gesungen haben. Ich weiß auch nicht, wer das war. Wenn ihr euch in einer kleineren Stadt in Süddeutschland befindet und da Leute irgendwie Ich komme von Erika Wiegmann krölen hören habt, das waren wir. Und da sage ich jetzt erstmal Prost.
Prost.
Genau. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe es mir schlechter vorgestellt, aber ich glaube süßer als meine Aperol-Mischung. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich eher mehr Sekt reinmache.
Wir hätten tatsächlich auch fast das gleiche Getränk, glaube ich, gehabt, weil ich habe gerade auch im Kühlschrank so geschaut, was habe ich eigentlich noch? Und da war noch so ein vorgemixter Aperol, aber der war da schon sehr lange und das Datum, was drauf stand, ließ verheißen, dass ich vielleicht doch lieber den Wein aufmache.
Aber so sagen Rosé ist ja auch kein Fehler.
Eben.
Genau. Wir haben es ja schon gesagt, wir lieben beide den ESC und vor allem, wir waren auch jahrelang eher so die einzigen Leute in unserem Umkreis, die den ESC gut fanden. Und dieses Jahr ist dann alles rausgebrochen. Wir sind zusammen nach Basel gefahren, haben da noch Leute mitgezwungen. Einer hat, glaube ich, dort auch ein bisschen Stockholm-Syndrom bekommen und redet sich jetzt ein, dass er es ganz geil findet. Aber ich glaube, da haben wir Leute nachhaltig geschädigt. Wir wurden nachhaltig geschädigt von manchen Beiträgen, aber hatten vor allem zwei wunderbare Tage, eine mega geile Zeit und eine kleine Privatinsolvenz, weil Basel ja jetzt auch nicht so günstig ist. Genau, aber möchtest du mal ein bisschen erzählen, wie bist du denn zum ESC gekommen? Was war denn der erste ESC, den du verfolgt hast? Bist ja jetzt auch ein bisschen älter, also hast schon ein paar Jahre mitgemacht. Und Genau, schieß mal los.
Wie alt werde ich sicherlich im Laufe der Zeit noch erfahren? Also natürlich war das jetzt bei weitem nicht mein erster ESC, auch wenn es der erste live vor Ort war. Wie das so klassisch immer ist, war es auch tatsächlich bei mir. Also der ESC, das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Man hat das als Familie immer geschaut, als ich ein kleines Kind war. Meine Mutter mag auch den ESC total und so kam ich schon mal dazu, die Sendung mir anzuschauen. Ich weiß noch wie heute, der erste ESC, den ich dann näher verfolgt habe, das heißt auch im Voraus mir die Beiträge angehört habe und mich da informiert habe, war 2006 in Athen. Das heißt, tatsächlich ist es schon 19 Jahre her, man soll es nicht glauben. Und ich weiß auch noch, damals war dann irgendwie YouTube ganz neu, man konnte dann die Videos anschauen. Jetzt klingt es auch gleich wieder so, als ob Opa Manuel vom Krieg erzählt. Aber gut, ja. 2006 ist, wie gesagt, schon eine Weile her. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt und habe auch quasi nie davon abgelassen, habe alle Entwicklungen dementsprechend miterlebt. Finde es auch spannend, den Vergleich zu haben, ESC 2025 zu ESC 2006. Aber es sind auch Themen, zu denen wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Und ja, genau, so bin ich quasi immer am Ball geblieben. Dachte schon seit Jahren, eigentlich wäre es richtig geil, einfach mal vor Ort zu sein. Und dann hat sich das ja auch so irgendwie gefügt, dass wir dann so ein bisschen, also dass wir halt auch mitbekommen haben, so der jeweils andere Kumpel ist am ESC interessiert und im Freundeskreis gibt es zumindest auch Leute, die so ein bisschen für anfällig sind. Und als dann letztes Jahr die Schweiz gewonnen hat, dachten wir, naja, also eigentlich, wenn wir jetzt nicht, also dieses Jahr quasi hinfahren, wann dann? Weil wir kommen beide aus Süddeutschland, also die Entfernung ist nicht so wahnsinnig weit weg. Und als es dann noch hieß, es wird Basel, quasi direkt an der Grenze, dachten wir, okay, lass uns Tickets buchen. Und so waren wir dort. Und wo es geendet ist, das hört ihr quasi jetzt, nämlich bei diesem Podcast.
Gott, da ist also nochmal ein Podcast rausgewonnen, also geboren worden. Man kann ja auch sagen, wir sind über das Hetenkontingent daher hingekommen, weil ein guter Freund von uns hat die Karten gekauft. Danke an der Stelle, ungenannterweise an dich. Du weißt, wer gemeint ist. Also du weißt, wer du bist.
Ja, und eventuell ist es auch die Person, die wir jetzt vielleicht nachhaltig geschädigt haben, weil sie mit nach Basel gefahren ist. Aber also das Stockholm-Syndrom wirkt. Also besagte Person hat jetzt schon Bock, nächstes Jahr nach Österreich zu fahren. Angeblich.
Angeblich. Genau, also für mich war es ja, um einfach auch ein bisschen beim Thema zu bleiben, auch der ESC 2006, ich war da deutlich jünger als du.
Deutlich jünger, ja, ich meine wahrscheinlich
nein, alle, also ein bisschen
ohne Videopodcast denken jetzt alle, ich bin so 20 Jahre älter. Ne?
Also ich sehe graue Haare, also wir sind über wow. Video verbunden, ich sehe graue Haare. Ein Mann in dem besten Alter, sagt man, glaube ich.
Best-Ager, ja, ja, klar.
Best-Ager. Nee, genau, also es war bei mir auch 2006. Ich war damals, jetzt droppe ich einfach mein Alter, so 10 Jahre alt. Meine Eltern haben das geschaut. Ich fand das ganz interessant. Was mich verstört hat, aber was ich auch mega geil fand, war eben Lordi. Und ich habe meinen Vater dann dazu gezwungen, doch mal mit mir zum Mediamarkt zu fahren, damit ich die Lordi-CD, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega geil fand, aber ich fand halt den Gewinnersong richtig, richtig gut, dass er mir die doch bitte kaufen soll, was er dann auch netterweise getan hat. Und das habe ich dann hoch und runter gehört. Und das war so ein bisschen mein Soundtrack für den WM-Sommer 2006, der für mich also als Fußballfan natürlich auch mega prägend war. Und bei mir war es dann immer ein bisschen so on-off. Also ich fand es schon immer geil, aber ich habe nicht so sklavisch drauf hingearbeitet. Erst so ab 2009, 2010 war ich dann wirklich so am Start und habe dann so gesehen, da ist der ESC, ich schaue mir vielleicht davor mal einen Beitrag an und habe das dann auf mich wirken lassen. Der Sieg für Lena war natürlich cool, aber dann auch die Jahre darauf. Ich denke da an Conchita Wurst, was mega cool war als Sieg damals, was mich also persönlich sehr angesprochen hat. Und dann im Studium, also ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, ich rechte gerne Feiern aus, bei denen auch getrunken wird. Und dann habe ich einfach immer so als Event Leute zum ESC zu mir eingeladen. Ich fand aber die Auftritte geil und alle anderen fanden es irgendwie geil, sich drüber lustig zu machen und dazu zu trinken. Und ich saß als Einziger hinten in der Ecke und habe mir gedacht, warum gewinnt denn jetzt Netta? Das habe ich dann irgendwann später in Berlin in einem Schwulenclub verstanden, warum Netta gewonnen hat.
Ich weiß nicht, aber, worauf du anspielst.
aber genau, das war so bei mir und dann eben auch durch Corona und dass man da mehr Zeit hatte, sich damit auseinanderzusetzen. ist es in den letzten Jahren nochmal exponentiell angewachsen, aber ich bin jetzt auch schon gute 19 Jahre dabei. Vielleicht habe ich in den 19 Jahren 15 Mal den ESC auch wirklich verfolgt. Aber jetzt seit Corona ist es dann doch nochmal, als man mehr Zeit hatte, dann 2020 sich irgendwie drauf gefreut hat, dann wurde es abgesagt. Dann 2021 war, das sieht man nachher später auch, meiner Lieblings-ESCs mit einem coolen Gewinnersong, mit einem sehr hohen Niveau, wo wir dann auch kurz überlegt haben, 2022 fahren wir zusammen nach Turin, was wir dann aber wegen den Corona-Auflagen damals noch verworfen hatten, weil eben nicht so viele Leute in die Halle durften. Und jetzt waren wir in Basel und hatten eine mega geile Zeit im Euroclub, hatten eine mega geile Zeit in der Halle und hatten sehr, sehr viel Spaß. Und damit auch verbunden die Frage, was war denn so für dich der Highlight-Moment des Wochenendes?
Boah, das ist eine gute Frage. Also
und vielleicht auch Slowlight.
Ja. Also es gab natürlich, also es war, wie gesagt, ein mega cooles, eindrucksvolles Wochenende. Da einen Moment herauszugreifen, ist echt schwer, aber ich glaube, was wirklich zentral ist, ist so, weil wir halt live in der Halle waren, einfach in die Halle zu kommen und das erste Mal, also zum einen glaube ich, das erste Mal die Bühne zu sehen und so zu denken, what the fuck, wir haben das vorgestern noch gemeinsam im Fernsehen angeschaut, zweite Halbfinale und am Dienstag das erste und jetzt sind wir einfach live in dieser Halle, was halt schon im Fernsehen natürlich mega cool aussah und dann halt auch, als dann die Show wirklich begonnen hat und man sich so dachte, passiert das gerade wirklich oder nicht? Ich glaube, das sind so definitiv Highlights zu nennen. Ich könnte jetzt natürlich hier 15 Sachen aufzählen, aber ich glaube, dann wäre das einfach schon die komplette Folge zu dem Thema. Lowlights, ja, gab es überhaupt Lowlights? Also ich glaube nicht unbedingt, was unsere Experience vor Ort betrifft, als vielmehr vielleicht auch in den Ergebnissen kann man vielleicht gewisse Lowlights sehen. Also wenn ich mal eins quasi schon mal exemplarisch herausgreifen darf.
Hate Crime.
Richtig, genau. Wer hätte es gedacht, dass Hate Crime, dass Red Sebastian im Semifinale rausgeflogen ist. Wir haben alle versucht, uns das irgendwie zu erklären, aber sind kläglich gescheitert. Und ich habe es quasi für mich akzeptiert, ich kann mir es nicht erklären. It was a Hate Crime.
Und es war nicht mal knapp. Ich verstehe es immer noch nicht. Es war nicht mal knapp. Und er war bei allen wirklich, die sich damit befasst haben, auch in unserer Freundesgruppe, war er sicher dabei. Ich verstehe es immer noch nicht, wie er dann nicht mal vielleicht Elfter werden kann. Also bis heute unerklärlich. Ich finde, das sollte auch noch mal vor einem Strafgerichtshof verhandelt werden, weil das, was da passiert ist, also das hat er nicht verdient, das hat Belgien nicht verdient und das hat auch der Song nicht verdient.
Das darf nicht ungesühnt bleiben, das sehe ich genauso. Also das war definitiv ein Lowlight. Damit gepaart vielleicht, als wir dann am nächsten Morgen erfahren haben, dass Red Sebastian irgendwie als Special Guest im Euroclub aufgetreten ist. Und wir waren im Euroclub, sind aber vorher schon wieder weg gewesen. Das war auch ein bisschen traurig.
Ja, da kann man vielleicht dazu sagen, also der Auftritt von Wind, also so alt ist nicht mal Manu.
Dass
er sich daran noch erinnert. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, also da muss ich auch ehrlich sagen, diese ganz frühe ESC-Zeit bis so in die 90er, bis es so moderner wurde, das, also ich kenne da die Songs, ich finde das alles irgendwie ganz nett, aber das ist jetzt nicht so meine Zeit. Also ich kann mich da jetzt nicht mega mit identifizieren und auch mit diesem Kult um Wind und diesen Ralf Siegel-Songs fange ich jetzt nicht so viel an und ich hau jetzt gleich auch noch was raus, was als Ragebait interpretiert werden kann. Was ich aber nicht so meine, sondern einfach meine ehrliche Meinung ist, ich finde aber jetzt auch nicht so hundertprozentig geil. Oh scheiße,
oh
ich darf glaube ich nicht auf...
Das ist,
darf nicht
das auf ist schwierig. Also ihr müsst wissen, also ich war relativ kurz nach dem ESC in London bei Mamma Mia The Party, was natürlich total cool war. Dementsprechend könnt ihr erahnen, wie meine Position zu ABBA ist, nämlich nicht die Fabi gerade vertritt.
Ja, da bin ich auch glaube ich ganz alleine auf weiter Flur. Also ich finde es okay. Ich finde es okay, aber dieses massive Abgekulte finde ich auch schwierig. Aber jetzt kommen wir mal zu meinen Highlights, bevor ich mich hier noch im Kopf und Kragen rede und vielleicht auch nie wieder einen ESC oder einen CSD betreten darf.
Das schon so Lowlight, lass dich jetzt genau lieber mal die Highlights hervorheben.
Genau, also du hast viele Highlights angesprochen. Ich möchte zwei herausgreifen, die für mich besonders waren. Eine Sache war, bevor wir in den Euroclub gegangen sind, Freitagabend, dieses Karaoke. Da auch hat jemand Loreen gesungen, aber auch diese allgemeine Experience, also das muss man erklären, vor der Location zum Euroclub gab es eben so ein Karaoke, wo man eben ESC, aber auch normale Songs singen konnte. Und da war einfach so eine wild bunt gemischte Truppe drin, verschiedene Nationalitäten, soffene Briten, irgendwelche Schweizer, die ganz gut singen konnten und dann eben wir zu viert und das war einfach eine richtig coole Experience. Ja. Dann ein Brite, ehrlich gesagt, da habe ich ein bisschen von außen drauf geschaut und habe gedacht, was der denn jetzt hier macht, der sich Nemo rausgesucht hat mit The Code. Mm-mm. Und der dann auf diese Bühne gegangen ist und sie einfach sowas von zerstört hat, das war so geil. Er war jetzt nicht der beste Sänger, er hat die Opernstellen jetzt nicht mega geil rübergebracht, aber der Raum hat gebrannt. Mein Mithost hier, Manu, hat auch gesungen, was auch mega geil war. Und da in dieser Situation saß ich dann da und dachte mir so, das passiert jetzt hier gerade wirklich und wie geil ist denn das? Und es wird hier gefeiert und es war auch einfach eine gute Stimmung, auch wenn Leute nicht so richtig gut singen konnten. Also es war sehr empowering. Das fand ich sehr schön und das zweite Highlight hat mit einer Kirche zu tun. Und wer mich kennt, ich weiß, ich habe jetzt echt nicht viel mit Kirchen zu tun. Aber wir waren ja in der Preview-Show am Samstagnachmittag und sind dann wild durch Basel gefahren. Vielleicht auch, weil eine Person hier nicht so richtig die Straßenbahnlinien und Richtungen durchstiegen hat in unserer Gruppe.
Das halte ich für ein ganz großes Gerücht.
Und wir sind dann ein bisschen durch Basel geirrt und haben dann nach einer Location gesucht, wo kann man denn dieses Finale, das wir uns gerade 4 Stunden lang in der Halle angeschaut haben, noch zum Public Viewing anschauen. Und die erste Location, zu der wir gefahren sind, war jetzt nicht so mega geil. Und dann haben wir da eben eine Kulturkirche gefunden, wo davor noch ein queerer Chor aufgetreten ist, wo es davor die teuersten Ofenkartoffeln aller Zeiten gab, aber wo die Stimmung und wo auch sehr viele Basler eben vor Ort waren und wo die Stimmung einfach mega, mega gut war, bis die Schweiz da 0 Punkte bekommen hat, aber das ist eine kleine Side-Note. Und das fand ich das einfach auch ein mega cooler Moment, wo ich mir dachte, okay, das passiert ja auch nur irgendwie beim ESC, dass jetzt hier, ich unterstelle den Leuten jetzt nichts, aber dass hier so eher ein queeres Publikum mit so alteingesessenen Baslern in irgendeiner Kirche sitzt und Erika Wiegmann beim Kommen zuschaut. Und das fand ich im Nachhinein, finde ich das, glaube ich, einer der coolsten Momente an diesem Wochenende, weil er so unerwartet war. Natürlich in der Halle zu sein, natürlich vor Ort zu sein, diese ganze Stimmung einzuatmen, ist mega cool und das ist für mich auch ein Lebenstraum gewesen. Aber dann so was Besonderes zu haben, dort bei so einem Public Viewing zu sein, das hatte ich jetzt nicht auf der Liste und das hat mich persönlich sehr, sehr überrascht und das war für mich ein ganz, ganz großes Highlight.
Sehr cool, also das sind auch 2 Punkte nochmal, die hätte ich auch genauso sagen können, also waren echt spannende Erfahrungen und Momente, die bleiben. Und ja, apropos Momente, die bleiben, wir haben ja auch uns so ein bisschen inhaltlich natürlich Gedanken gemacht. Also wir könnten natürlich auch einfach so jetzt hier 1 Stunde labern, aber wir dachten, ein bisschen Konzept ist vielleicht auch nicht schlecht für einen Podcast. Schauen wir mal.
Wir sind 18 Minuten drin und wir haben es eigentlich schon vollkommen über Bord geworfen. Finde ich aber auch ein bisschen geil.
Eben, es gehört auch dazu zu einem guten Podcast, finde ich, ne? Aber um dann doch eben auch nochmal so ein bisschen zum Konzept zurückzukommen und zu versuchen, einen roten Faden irgendwie zu finden. Wir haben gedacht, so gerade in der ersten Folge ist es ja ganz interessant, so ein bisschen zu erfahren, ja, wie sind so die Verbindungen von uns zu verschiedenen ESC-Songs? Welche fanden wir prägend in letzter Zeit? Was ist so unser Geschmack? Ne? Wofür stehen wir so ein bisschen? Und haben uns dann überlegt, lass uns doch mal so eine große Top 10 aufstellen, was die ESC-Jahrgänge des aktuellen Jahrzehnts angeht. Also inklusive 2020, der ja wegen Corona leider nicht stattfinden konnte, bis eben zum kürzlich stattgefundenen ESC in Basel. Wir haben uns, glaube ich, beide natürlich auch wieder lange drüber Gedanken gemacht, quasi eine Wissenschaft draus gemacht. Wir haben auch uns Regeln aufgestellt, also nicht viele, keine Sorge. Wir haben gedacht, damit es ein bisschen vielfältiger wird, wollen wir nur einen Siegersong der letzten 6 ESCs mit dabei haben und auch jedes Land nur einmal vertreten haben, damit nicht am Ende irgendwie es ein Best of Mellow wird oder so. Also was jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Gefahr ist, jedenfalls nicht bei Fabi, aber da werdet ihr wahrscheinlich gleich mehr dazu erfahren. Genau, und dann machen wir das doch auch mal in ganz bewährter ESC-Manier. Wir vergeben Punkte von 1 bis 12 ohne die 9 und ohne die 11 und erzählen mal so ein bisschen was zu den Beiträgen, warum wir die in unserer Best-of-Top 10 sozusagen haben. Fabi, möchtest du anfangen mit deinem einen Punkt sozusagen?
Genau, also Manu hat es ja gerade erklärt, was denn da die Idee dahinter ist, damit man uns auch vielleicht ein bisschen kennenlernt, was wir denn mögen, was wir nicht mögen. Und dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal rein und ich vergebe einen Punkt an Lada Niva mit Chaco. Das ist der armenische Beitrag aus dem Jahr 2024. Den habe ich mitgenommen, weil ich vor dem ESC hatte ich den nicht so richtig auf dem Schirm letztes Jahr. Aber das war so mein Ohrwurm in der Woche danach oder in den Wochen danach. Und ehrlich gesagt, der war in meinen Top 10 Songs des letzten Jahres und ich finde ihn einfach mega cool. Die Frau hat eine richtig coole Ausstrahlung. Ich mag es, wenn irgendwie Landesbezug dazu ist, so ein bisschen das Folklorische des ESCs finde ich mega geil. Vor allem, wenn es dann noch so eine Empowering Message hat. Mega cooler Song. Haben jetzt nicht, glaube ich, nicht so mega viele auf dem Schirm, aber ich mag ihn, ich mag Armenien als Land auch, das also schickt immer wieder coole Beiträge. Ich bin da ein bisschen, also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen biased, also wenn man meine Liste anschaut, da sind auch grundsätzlich Länder dabei, die ich einfach mega cool finde, also ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber ich glaube, Aserbaidschan wird man da bei mir jetzt in keinem der Jahrzehnte finden, weil es auch irgendwie eine Quatschdiktatur ist. Aber nee, also finde ich cool. Ist ein cooler Song, der Spaß macht, der tut keinem weh. Und da gebe ich gerne mal einen Punkt hin.
Ja, sehr cool. Ich fand auch, das ist tatsächlich jetzt kein Beitrag, der bei mir in der Liste extrem weit oben ist, aber hat einfach Spaß gemacht. Und ich mag das auch immer, wenn folkloristische Elemente dabei sind. Aber da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu meinem einen Punkt. Und der geht ins Baltikum nach Litauen. Und jetzt würden wahrscheinlich viele erstmal The Roop erwarten, die ich natürlich auch cool fand. Aber ich habe ja einen Softspot für den Song Stay, Chuto Tuto von Monika Linküte. Jetzt wird es ein bisschen balladiger sozusagen. Also der Song ist einer, der ist eigentlich bis heute auf meiner Playlist. Hat, glaube ich, jetzt nicht so die große Aufmerksamkeit beim ESC erfahren, als angetreten ist. Wurde aber, glaube ich, Elfter, also auch jetzt ein ganz respektables Ergebnis. Und der hat mich einfach erreicht. Also ich fand, das ist eine schöne Ballade. Ich mag grundsätzlich Balladen. Mich hat auch die Message des Songs, das Thema quasi berührt und fand auch die Live-Performance gut. Also da hat man, finde ich, gemerkt, die Frau kann richtig gut singen. Es ist eine super Harmonie zwischen ihr und ihren Background-Sängerinnen und das ist auch der Punkt, der mich dann so ein bisschen als USP, also als Unique Selling Point noch gecatcht hat, weil quasi Teil des Songs eben auch so, ich sage jetzt mal, so Mantra-Gesänge waren, dieses Chuto Tuto, das ist eigentlich kein richtiges Wort mit Bedeutung im Litauischen, aber gehört halt irgendwie zur litauischen Kultur, also es soll so eine Art des Singens quasi, so eine meditative Art des Singens und ich fand, dass das richtig schön in diesen halt modernen, kontemporären Popsong quasi, in diese Popballade eingebaut wurde. Diese Gesänge sind ja auch, glaube ich, als immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Und das finde ich einfach immer schön, wenn so ein bisschen Landeskultur mit dabei ist, mit quasi zeitgenössischer Musik verbunden wird und dann halt auch gut vorgetragen wird. Und also ich kann mich, Fabi, dahingehend anschließen, also bei mir ist auch so ein bisschen Länder-Bias dahingehend drin, wenn ich quasi so ein Land habe, wo ich merke, das liefert einfach immer coole Beiträge, dann habe ich das auch gerne so in meiner quasi Meta-Top 10, wenn man so will. Und ich finde, Litauen hat sich echt gemausert in den letzten Jahren und das ist so mein persönliches Highlight und da gebe ich gerne einen Punkt in das schöne Land im Baltikum. Aber Fabi, ja, übergebe mal an dich wieder.
Ja, ist auf jeden Fall, um noch kurz ein Wort zu deinem Song zu verlieren, wäre jetzt nichts gewesen, was ich draufgenommen habe, aber da merkt man auch, also ich ziehe Manu immer ein bisschen damit auf, ich bin die Stimme des Volkes, er ist eher das Juryfutter. Ist aber ein cooler Song und du hast, glaube ich, eher so den Softspot für die Balladen. Das hatten wir, glaube ich, auch dieses Jahr. Du hattest, glaube ich, relativ viele Balladen in deiner Top 10 am Ende.
Ja, ja.
Während ich da eher der einfachere Mann des Volkes bin. Genau, ich habe gerade vorgelegt, deswegen darfst du gleich mit deinen zwei Punkten weitermachen.
Dann mache ich mal direkt weiter und jetzt geht's mal mit einer Nicht-Ballade weiter, weil ich nicht nur Balladen mag. Zwei Punkte gehen an ein Land, wo ich echt froh bin, dass es wieder beim ESC nach langer Zeit zurückgekehrt ist, nämlich nach Luxemburg. Und zwar handelt es sich um den diesjährigen Beitrag von Laura Thorn, La Poupée monte le sang. Und ja, das ist einfach auch ein Beitrag, wo ich so einen Softspot für habe. Also der ist super eingängig. Also man hat den einmal gehört und du hast stundenlang irgendwie einen Ohrwurm davon. Und ich finde das einfach ganz cool gemacht. Also ich glaube, was somit das Coolste ist an dem Song, aus meiner Perspektive, ist halt, weil, also was auch so ein bisschen so das Ding ist, werdet ihr wahrscheinlich noch in den nächsten Folgen sehen, ich habe so ein gewisses Inselwissen, was ESC anbelangt, so, du kannst mich fragen, wer hat 1993 gewonnen, dann kommt da relativ sicher eine Antwort und dementsprechend habe ich schon auch so einen Softspot für, ja, so den alten ESC noch. Und der Song ist ja eine Reminiszenz an den Siegertitel von France Gall von 1965 für Luxemburg damals. Poupée de Sire, Poupée de Son. Ich finde es einfach eine coole Idee. Man hat quasi eine Referenz zu dem alten Beitrag und hat es irgendwie in die Gegenwart geholt, auch mit einer coolen Message, mit einem feministischen Motiv. Und ich finde, es ist auch musikalisch ganz cool umgesetzt. Also, dass man halt schon so diese Puppenanleihen irgendwie hat und diesen gängigen Song, das sich dann auch in der Performance widerspiegelt und dann am Ende wird es halt aufgelöst und ja, die Puppe ist quasi befreit und gibt den Ton an, wie es ja im Deutschen übersetzt heißt. War auch in der Halle richtig cool, also da wir auch, also ich glaube, das war auch ein Beitrag, der in unserem Vierer-Freundeskreis sozusagen generell gut ankam. Und den habe ich sehr, sehr gerne in meiner Top 10, vergebe 2 Punkte und finde es auch cool, dass Luxemburg so engagiert wieder zurückgekommen ist. Also das Land war ja irgendwie 30 Jahre nicht beim ESC und damals haben die sich ja schon ganz gerne immer Leute eingekauft, also vor allem aus Frankreich. Und jetzt ist es ja schon so, dass das dann auch, also dass jetzt sowohl die diesjährige Künstlerin als auch die vom letzten Jahr jeweils auch aus Luxemburg kommen, also auch Locals sind. Und das finde ich einfach cool, dass man da auch eine Repräsentanz der lokalen Musikszene hat und die echt Bock auf den ESC haben. Deswegen verdiente 2 Punkte an den Wieder-Newcomer Luxemburg.
Ja, mega geiler Song. Also er ist jetzt nicht auf meiner Top 10, aber das ist auch einer der Songs, der mir an diesem ESC wirklich am besten gefallen hat, der mir wirklich Spaß gemacht hat, dem ich auch Punkte gegeben habe dieses Jahr. Einfach mega, mega cool. Und vor allem, das ist, glaube ich, der Song, der vom Vorentscheid bis zum Staging beim großen Finale wirklich am meisten gewachsen ist. Also ja, alleine ja. Dieses Intro, wo man eigentlich nicht dachte, wie möchte man dieses Puppenhaus hinbekommen, das war schon einfach nochmal richtig cool. Da haben sie gut mit der Bühne gearbeitet und in der Halle sah das natürlich auch nochmal richtig cool aus, auf den großen Bildschirmen, wenn die Leute dann irgendwie so erkannt haben, warum liegt die denn da jetzt auf dem Boden? So wird das gemacht. Mhm. Und das, also gerade für diese Kreativität, ist es auf jeden Fall sehr, sehr verdient, da 2 Punkte zu geben. Ich würde jetzt, glaube ich, mal, also wenn ich zu meinen 2 Punkten gehe, kann ich, glaube ich, auch schon mal voraussehen, dass du die Künstlerin auch sehr, sehr gut findest.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Das ist nämlich eine Künstlerin aus dem letzten Jahr, nämlich eine Angelina Mango aus Italien mit La Noia.
Sie
in der letztjährigen ESC-Saison ja sehr lange mein Favorit war. Erst so in den letzten Tagen hat sich das ein bisschen umgedreht, auch weil die Performance jetzt nicht die geilste war, die sie dann auf der Bühne abgeliefert hat. Da fand ich die vom Sanremo besser. Die war irgendwie noch mal frischer, die war noch mal ein bisschen frecher. Aber trotzdem, der Song ist mega eingängig. Ich mag sie als Künstlerin. Die läuft in meiner Playlist rauf und runter. Ich weiß auch, dass sie in deiner Playlist rauf und runter läuft. Und wenn andere sagen, das ist not my cup of tea, sagen wir, diese cup of tea trinken wir auf jeden Fall gerne. Und das war auch so ein bisschen der Soundtrack für einen Urlaub im letzten Sommer. Deswegen, sie muss auf jeden Fall hier dabei sein. Und ich glaube, das sind 2 Punkte auf jeden Fall sehr, sehr verdient.
Ja, das finde ich richtig gut, dass du sie mit in deiner Top 10 hast. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe immer so hin und her überlegt, ne, weil, wie gesagt, wir haben uns darauf festgelegt, pro Land nur einen Song. Und ich sag mal so, Italien ist halt schon ein Powerhouse, was den ESC anbelangt. Und Angelina Mango hat es quasi bei mir nicht ganz für den Italien-Spot geschafft, aber deswegen bin ich froh, dass sie trotzdem vertreten ist. Fand La Noia richtig cool und habe auch direkt die Assoziation zu My Cup of Tea bekommen. Also für alle, die den Song nicht kennen, gerne mal streamen. Ist ein richtig cooles Brett und in unserem letztjährigen Sommerurlaub, ja, war das quasi so ein bisschen der Soundtrack. Also dementsprechend durchaus haben wir da eine Verbindung zu und finde es cool, dass sie mit dabei ist. Aber wenn jetzt Angelina Mango nur bei 2 Punkten ist, was hat denn 3 Punkte bei dir verdient?
Genau, meine 3 Punkte gehen auch nach Litauen, aber nicht an den Song, den du da vergeben hast. Und das habe ich sehr oft umgeändert. Also zwischen dem diesjährigen Beitrag von Katharsis, der mega geil ist, wo ich auch jedem nur empfehlen kann, schaut euch mal an, was die noch weiter so machen. Das ist richtig, richtig gute Musik. Da wusste ich auch, das ist ein Song, der gefällt unserem Freundeskreis sehr, sehr gut, als ich ihn das erste Mal gehört habe, der in der Halle auch, also vom Staging mega cool war. Aber der bekommt nicht meine 3 Punkte, sondern ich gebe die an Litauen aus dem Jahr 2021, The Roop mit Diskothek, was ja Manu vorher schon angesprochen hat, was ich einfach doch einfach in diesem Jahrzehnt mega geil finde. On Fire von 2020 fand ich auch schon irgendwie cool, aber da ist halt dieser Tanz halt noch sehr gimmicky. Ich finde, 2021 ist die Sache dann nochmal runder. Mega eingängig, richtig cool. Auch einer der besten Songs von den Leuten, die auch aus dem Jahr 2020 beim verlorenen ESC angetreten wären, die dann 2021 nochmal dabei waren, finde ich das die größte Steigerung nochmal zum ersten Song. Und das ist ESC Heritage. Das ist ein Song, wenn du den auf einer ESC-Party spielst, da sind alle am Start und der macht Spaß und das ist einfach mega cool.
Ja, sehr cool. Wenn du es nicht schon quasi an oder gesagt hättest, hätte ich auch gefragt, so wie groß ist der Abstand bei dir zwischen Diskothek und On Fire, weil das immer so ein bisschen die Glaubensfrage ist, ne, bei The Roop, was ist jetzt der Favorite-Song? Ich habe irgendwie den Eindruck, viele hängen vielleicht doch noch an On Fire, auch weil es vielleicht der erste Beitrag war. Ich persönlich finde auch Diskothek eigentlich geiler und es hätte es auch fast in meine Liste geschafft. Es war echt ziemlich close. Ist halt auch live ganz geil. Also ich habe die ja tatsächlich auch beim Europride in Malta live gesehen. War natürlich auch eine coole Performance. Und ja, ich finde auch, das ist irgendwie ESC-Heritage, also ikonischer Tanz, den muss man als Fan, glaube ich, einfach können.
Der Song hat alles. Also das ist ja auch sowas, was dann in irgendwelchen Nachrichtenzusammenschnitten immer kam, wo die Leute dann auch mal exposed werden, die nichts mit dem ESC anfangen können, dass da irgendwie so ein lustiger Tanz und Leute in gelben Anzügen auf der Bühne stehen. Aber genau darum geht es ja irgendwie beim ESC. Also auch so ein bisschen quirky, aber eigentlich auch ein richtig, richtig cooler Song, der auch einfach gut zum Weghören ist. Und deswegen, so, das muss auf der Liste sein. Und bei der Vorbereitung ist mir auch nochmal aufgefallen, also das Niveau, was Litauen in diesem Jahrzehnt so mitbringt, das ist schon richtig, richtig stark. Also ich glaube, das ist der stärkste baltische Staat, den, also ich habe keinen anderen dabei. Aber das ist, das ist schon ein Powerhouse. Das spielt jetzt noch nicht in der gleichen Liga wie die Ukraine, wie Schweden oder Italien, aber direkt dahinter im unteren, also das können wir eigentlich auch mal machen, eine Tierlist mit Powerhouses, also ESC-Powerhouse-Nationen.
Ja, haben wir aber schon direkt wieder eine Idee für eine Folge. Ja.
Oh mein Gott, die Leute hören nicht damit auf. Deswegen machen wir gleich mal weiter. Was sind denn deine 4 Punkte?
Ich bin noch bei 3 tatsächlich zuerst.
Ach so, ja, deine 3 Punkte.
Ja, meine 3 Punkte erstmal. Jetzt kommen wir schon ganz durcheinander, ne? Ja. Meine 3 Punkte, da gehen wir jetzt wieder zurück nach Basel. Und wir, im Prinzip habe ich eigentlich das Land ja gerade schon mal zufälligerweise kurz erwähnt. Wir gehen ins Mittelmeer nach Malta. Mirjana Conte mit Serving. Also ich muss ja erstmal, es ist also Hate Crime Nummer 1 natürlich das Ergebnis von Red Sebastian, aber Hate Crime Nummer 2, also ich bin ja auch generell Sprachenfreak und auch großer Befürworter, wenn ein Land dann auch sich in Landessprache präsentiert und wenn jetzt Malta halt mal Maltesisch singen wollte, dann muss man das auch den Leuten eigentlich lassen. Ich kann nicht
verstehen. Du mochtest den Gesang.
Ja, genau, ich mochte den Gesang, ja, also weil man weiß ja, sie wollte nur näher bringen, dass ihr Geheimnis ist, dass sie jetzt halt auch einfach mal ein bisschen Gesang surft. Kant heißt ja, wie alle wissen, sing, oder Lied oder irgendwie Sing, glaube ich, auf Maltesisch. Ja, genau. Und hat definitiv nicht irgendwie eine ganz andere Anspielung, wenn man jetzt an die englische Sprache denkt. Da, wo käme man dahin, wenn man daran denken würde? Aber mal ganz davon weg. Ich fand es einfach einen total coolen Beitrag. Also man kann mich ja schon so durchaus mal bei der Musik zu der Gay Slay Queen Fraktion zählen. Und das ist
gut, dass du das jetzt sagst und ich das dir jetzt nicht gleich unterstellen muss. Ich hätte es dir unterstellt, aber es ist gut, dass du es vorweggegriffen hast.
Jede Leugnung würde aufliegen, ja. Und das hat man eventuell auch dann beim diesjährigen ESC in Basel gemerkt, dass ich großer Fan von dem maltesischen Beitrag war. Ich mochte einfach die Attitude, die da mitkommt. Ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen, ich habe hin und her überlegt, was ich für Malta eigentlich auswähle, weil ich war auch ein Fan von Destiny. Gerade Je me
casse,
was
war cool, ja.
Ja, und ja. Die hatte auch, finde ich, so eine ähnliche Attitude irgendwie. Also der Song auch irgendwie ähnliche Anleihen. Und ich habe mich dann doch für den diesjährigen Beitrag entschieden einfach. Ja, weil er iconic war.
Ja, also ich fand den Song auch cool. Nicht so cool, dass er jetzt in meiner Top 10 wäre. Also am Ende war es dann, also dieser Auftritt auf der Bühne, es war schon sehr hart drauf auf die 12. Die wollte ihren Gesang so hart surfen.
Ja, was willst Aber, du machen, ne?
Also wenn sie das surfen möchte, dann soll sie es. Ich hatte da auch harte Vibes zu Netta. Also ich habe sehr an Netta dran erinnert gefühlt. Vor allem, wenn du es halt direkt nebeneinander siehst. Also wenn du es dir hintereinander anhörst. Auch obwohl es stilistisch ein bisschen anders ist, aber ich glaube halt von der Ausstrahlung her. Und das finde ich einfach mega cool, wenn solche Leute antreten. Und auch wie sie das geowned hat mit dem Musikvideo. Ja. Dann nochmal darüber Witze gemacht hat, dass sie Diva Not Down ist. Und also das ist schon einfach sehr iconic. Da als kleines Side-Note, also ich glaube, dieses Jahr war auch so, also wenn man sich an den Horror ESC 2024 zurückerinnert, die Stimmung der Leute, die mitgemacht haben, war untereinander, war, glaube ich, auch einfach mega cool. Ich glaube, die waren alle speziell. Also ich glaube, mit Melody musst du schon auch klarkommen.
Ich glaube, die
aber,
ist ganz umgänglich.
Okay.
Maybe not.
Ja, genau. Aber ich glaube, so die Grundstimmung war mega cool. Da muss man auch für unseren Beitrag zum Glück sagen, dass jetzt erst die Inselscheiße von Abo rausgekommen ist.
Ja,
aber gut. So grundsätzlich war das, glaube ich, ein sehr, sehr guter, sehr umgänglicher Jahrgang, den ich auch abgekauft habe, dass sie miteinander klar gekommen, also gut klar gekommen sind. Und also was kommt denn mehr iconic als, dass Mirjana Conte gemeinsam mit Erika Wigmann und Sissel irgendwie nach dem ESC noch im Club ist und alle irgendwie feministisch dort einen drauf machen. Also das hat auch einfach beim Zuschauen mega Spaß gemacht.
Finde ich genauso. Also einfach auch cooler Moment. Und ich glaube auch Serving ist einfach ein Song, der wird auch jetzt im Sommer rauf und runter laufen bei diversen CSDs. Ich bin vorbereitet so halb. Ich habe schon passenden Fächer. Den PC-Ball muss ich mir eventuell noch besorgen, aber das kriegt man, glaube ich, auch noch hin. Aber dann würde ich ja direkt mal mit den 4 Punkten weitermachen. Und da gehen wir jetzt vom Mittelmeer ganz weit nach oben, nämlich nach Finnland. Und also es ist auch einfach ein wunderbarer Beitrag. Und also war jetzt einfach eine perfekte Überleitung, die so nicht geplant war. Weil man muss dazu sagen, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, was die Top 10 anbelangt. Und wir wissen auch tatsächlich nicht, was jetzt noch so alles kommt. Wir wissen nur, dass jetzt Erika kommt. Meine 4 Punkte gehen nach Finnland für Erika Wigmann mit Ich komme. Ja, ich glaube... Was will man dazu eigentlich sagen? Man muss es einfach erlebt haben, glaube ich.
Die Frau ist einfach Bühnenpräsenz. Ja. Teile unserer Delegation haben sich als Mikrofonständer angeboten.
Mhm. Es sind eventuell die Teile, die jetzt irgendwie durch das Stockholm-Syndrom an den ESC gefesselt sind. Oh Gott, jetzt haben wir... Ja, habe ein ganz neues Thema aufgemacht.
Aber dazu muss man auch sagen, also bei Erika, also auch wenn Frauen jetzt nicht so dein Thema sind, bei Erika würde es so kommen.
Schwach, ja. Ja, das also kann man nicht anders sagen. Und ich meine, es gibt, glaube ich, nichts, was more iconic ist aus der Saison, als der Moment, als Erika Wigmann und Hazel Brugger gemeinsam Käsefondue gegessen haben. Wir wollten ja mit Erika auch in Basel Käsefondue essen gehen, aber es hat irgendwie terminlich nicht hingehauen. Ne?
Sie wird uns noch heimsuchen. Wir haben sie einfach versetzt. Das ist unglaublich.
Ja, unglaublich. Ich hoffe, dass die 4 Punkte trotzdem ausreichen. Also auf jeden Fall halt einfach ein iconic Beitrag. tatsächlich, da macht einfach die Bühnenpräsenz so viel aus, weil der Song an sich ist cool, also auch wenn ich den auf Spotify höre, finde ich cool, aber er wird halt nochmal so enorm viel durch die Live-Performance geliftet, gerade wenn sie ja buchstäblich dann abhebt quasi auf dem Mikrofon am Ende. Also sag mal so, in der Halle ging das richtig ab. Also wenn man jetzt rein nach der Halle gehen würde, dann hätte eigentlich dieser Beitrag mindestens Top 3 gehen müssen, wahrscheinlich sogar gewinnen müssen. Ja, für Finnland habe ich eh einen Softspot und deswegen freue ich mich, dass Finnland dann auch durch so einen coolen Beitrag in meine Top 10 vertreten ist mit 4 Punkten.
Ja, also Finnland kommt bei mir noch später, noch kurz zu Erika. Also einfach iconic, hat mega viel Spaß gemacht. Die Frau ist einfach mega talentiert. Also auch, das ist auch ein Hate Crime gewesen, dass sie nicht mit Cicciolina antreten konnte. Aber auch die sonstige Musik, die sie macht, das ist einfach mega gut. Die Frau hat eine Ausstrahlung, die weiß, was sie will. Ich könnte mir stundenlang Erika Reels anschauen, wo sie bewertet, ob sie kommt oder nicht kommt bei verschiedenen Szenarien. Also es macht einfach, das muss ich dir nachher mal schicken, das ist einfach unglaublich.
Ja, das kenne ich noch gar nicht, aber es klingt großartig. Ja.
Es ist auf jeden Fall mega geil. Wenn wir je Merch machen sollten, weil wir sind ja ein großer, erfolgreicher ESC-Podcast.
Ja, ja, ja.
Wir schauen dafür, wir haben ja gute Verbindungen zu Erika, dass wir das Käsefondue-T-Shirt rausgeben.
Weil es ist einfach großartig, ja. Ja.
Es ist wunderbar.
Es ist wunderbar.
Wer macht denn weiter? Mach ich weiter?
Du bist mit deinen 4 Punkten, glaube ich, dran.
Ja. Da bleiben wir im hohen Norden. Wir bleiben in Skandinavien. Aber wir gehen nach Island. Und jetzt ist es, glaube ich, klar, wer mich kennt, dass da die Freya mit Thinking About Things kommt.
Mhm.
Das ist ein bisschen die Hintertür, weil ich bin immer noch der vollen Überzeugung, wenn der ESC 2020 angeht, dann wäre das, glaube ich, relativ sicher der Gewinner gewesen. Also der hatte so einen Appeal. Der Typ ist cool, der Song ist cool. Ich mag die Musik, die er sonst so macht. Der Auftritt beim Vorentscheid war auch mega cool. Und Island in dem Jahr und auch das Jahr drauf einfach, also mega stark, gute Ausstrahlung. Das sind einfach, also ich hätte ihn gerne höher gerankt. Das ist ein bisschen so, dadurch, dass sie jetzt schon 5 Jahre her ist, vielleicht ein bisschen nach unten gerutscht. War einfach, hat echt immer Spaß gemacht. Und die sind natürlich auch so ein bisschen vom Pech verfolgt gewesen. Dadurch, dass sie 2020 abgesagt, also der ESC abgesagt war. In 20 musste man die Probenaufnahmen verwenden, weil sie dann also ein Teil der Band Corona hatte. Sonst wäre da, glaube ich, auch nochmal mehr gewesen. Aber da ist es für mich eindeutig, welcher der beiden Songs einfach der bessere ist. Und das ist einfach der aus dem Jahr 2020. Aber das hat Spaß gemacht. Die sind cool. Und ich glaube, wir haben uns auch dadurch, dass er ja auch in Liverpool aufgetreten ist, darauf geeinigt, dass er eine Legende des ESCs ist und wahrscheinlich gewonnen hätte.
Definitiv. Also echt schade, weil also ich bin mir auch relativ sicher, dass der 2020 gewonnen hätte. Und ich hätte es auch Island einfach mal so gegönnt, als Land den ESC zu gewinnen und auszurichten. Die haben ja da auch durchaus ein Faible für. Also wenn der isländische Vorentscheid ist, dann ist quasi auch niemand mehr auf der Straße und schaut einfach ESC. Und das wäre, glaube ich, einfach das Momentum gewesen. Aber dann kam eben Corona dazwischen, aber es bleibt auf jeden Fall eine ESC-Ikone. Und ja, ich glaube, so ein Ranking ohne Dadi Freyr kann man eigentlich gar nicht machen. Das, ja. Ist es klar, dass der heute aufgetaucht ist, aber wer bekommt denn deine 5 Punkte?
Da bleiben wir weiter in Skandinavien und da sage ich, naja. Der geht nämlich an Kai und Barabarabastu. Das ist, glaube ich, der Hit dieser ESC-Saison gewesen. Ich hab's beim Mello schon gefeiert, einfach das mit Manz, der ja jetzt auch vielleicht ein bisschen mit Homophobie zu kämpfen hatte in den letzten Jahren, sozusagen der große Star, der den Loreen 2.0 Move machen wollte, nicht zum ESC gefahren ist, sondern eben diese, und jetzt muss ich es richtig zusammenbekommen, die schwedischsprachigen Finnen, über eine Sauna singen und einfach nach Basel fahren und am Ende leider ein bisschen enttäuschend Vierter werden. Sie haben sehr viele Punkte von mir bekommen. Ich habe da sehr viel Geld rein investiert. Nur mehr Geld habe ich noch in den Hund, in den Toten investiert. Aber das liegt auch an persönlichen Verbindungen.
Der ist nicht tot. Der macht noch eine Party irgendwo im All. Wir sind uns alle ganz sicher.
Ja, das erzählen wir. Das erzählen wir Emmy so weiter. Und ja, einer mir sehr nahestehenden Person. Aber anyway, Kai, einfach mega geil. Hat mega Spaß gemacht in der Halle. Da hat auch beim Vorentscheid schon alles gepasst. Das hat einfach Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Song, der kommt so bei uns ESC-Nerds an. Auch die Leute, die jetzt Schweden nicht so geil finden wie mich. Aber auch bei verschiedensten anderen Leuten. Also meine Eltern fanden den zum Beispiel ganz, ganz toll. Mhm. Der läuft jetzt in irgendwie Spotify-Playlists. Ich habe ihn jetzt irgendwie ich war heute Mittag kurz einen Kaffee holen. In so einem eher gentrifizierten Kaffee. Und in der Spotify-Playlist war einfach Barabada Bastu. Und ich dachte mir so, hallo?
Naja.
Und deswegen, die drei Jungs, die habe ich sehr ins Herz geschlossen. Einfach mega cool. Schade, dass wir nächstes Jahr nicht nach Schweden fahren, aber deswegen konnte ich sie mitnehmen, weil dass sie keinen Sieger waren und hier den Schweden-Spot, der bei mir ohne Konkurrenz einfach an die vier geht. An die drei geht.
An die drei, ja.
Genau, mit 5 Punkten. Genau, möchtest du weitermachen?
Gerne. Ich sage jetzt mal gar nicht so viel zu Kai, weil vielleicht gibt es ja gleich noch einen zweiten Saunaaufguss, aber schauen wir mal. Genau, wir sind bei meinen 5 Punkten angelangt und da bewegen wir uns jetzt tatsächlich auch mal weg von Skandinavien. Also wir haben jetzt nicht uns in der Region festgenagelt, sondern es geht zu einem anderen Powerhouse des ESC eigentlich nicht erst seit kurzem, sondern wirklich schon seit sie eigentlich dabei sind, nämlich die Ukraine. Und da ist natürlich immer die große Frage, welchen Beitrag wählt man aus, weil man hat auch einfach eine richtig gute Auswahl. Meine Wahl fiel auf den letztjährigen Beitrag Aljona Aljona und Jerry Heal mit Maria und Theresa.
Darf ich da reinkrätschen? Das sind jetzt gerade deine 5 Punkte, oder?
Ja.
Also ich sag jetzt gleich, die kriegen meine 6 Punkte, dann können wir es gleich zusammen machen.
Perfekt, dann haben wir quasi gerade getauscht, weil Kai bekommt bei mir die 6 Punkte für Schweden. Auch nicht abgesprochen, aber es ist einfach so. Da kann ich, dann mache ich gerade nochmal kurz einen Satz zu Kai einfach, wenn wir schon dabei sind. Also bei mir ist es ja so, ich bin im Gegensatz zu Fabia, ich bin sowieso großer Schweden-Fan in jeglicher Hinsicht, inklusive Musik und Mello und allem. Und mir ist die Wahl nicht so leicht gefallen, aber dann dachte ich halt doch so, naja, nehme einfach mal den doch etwas unkonventionelleren Beitrag aus diesem Jahr, den ich auch sehr ins Herz geschlossen habe. Ich dachte mir, also schon alleine auf dem Blatt, es ist ein schwedischer Beitrag von einer finnischen Männerkombo, die Finnland-Schweden sind, auf Schwedisch singen mit einem charmanten finnisch-schwedischen Akzent. Das muss mir eigentlich schon quasi per se gefallen. Und dann geht es auch noch um die nordische Saunakultur. Und so ist es halt auch dann mit dem Beitrag gewesen. Und eventuell haben wir beide auch ein T-Shirt, auf dem Yksi Koksi Kolme Sauna steht. Und das auch natürlich in Basel stolz getragen. Also dementsprechend hochverdiente 6 Punkte bei mir. Aber dann geht's zurück zur Ukraine, ne?
Genau, zurück zu deinen 5 Punkten.
Genau, jetzt gehen wir einfach mal antichronologisch vor sozusagen. Ja, also da habe ich tatsächlich gar nicht so lange überlegen müssen, welchen Beitrag ich nehme, weil der halt einfach, der ist immer noch auf meiner Playlist, höre ich regelmäßig. Und ich weiß nicht, also es gibt ja so Songs, da fühlen sich die 3 Minuten lang an. Also ich meine, wenn jetzt unsere sehr geschätzte Justina Stetschkowska richtig, ich wollte jetzt diplomatisch sagen, wenn sie nach 2 Minuten 40 nochmal denkt, jetzt schrei ich nochmal, dann denke ich.
Dieser Song der geht 5 Stunden. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nur 3 Minuten sind.
Das
in dieser Halle hat sich das, also die ist rumgeflogen, dann kam ein Drache, dann sind da 1000 Planeten im Hintergrund rumgeflogen, dann hat sie geschrien und dann gab es nochmal ein Outro.
Richtig.
Das kann doch nicht sein, dass das nur 3 Minuten sind.
Ich glaube, in dieser Zeit ist es Raumzeit-Kontinuum, da hat es irgendwie einen Riss gegeben und es hat sich eine neue Möglichkeit für Justina aufgetan, ihre Stimme zu präsentieren. Aber anyway, ich habe bei dem ukrainischen Beitrag vom letzten Jahr quasi die gegenteiligen Vibes. Mir geht es immer so, ach Gott, schon rum irgendwie die 3 Minuten, weil ich finde, da passiert schon am Anfang so viel, als man es wird direkt in den Song irgendwie reingezogen und ist direkt in der Stimmung. Und natürlich war auch die Live-Performance richtig gut umgesetzt. Also wenn man dann sieht, wie Jerry Hill so die Treppe hinaufsteigt, das hatte schon was. Also Inszenierung können die UkrainerInnen einfach. Und ich finde es bemerkenswert, was dieses Land, was ja so gebeutelt ist vom Krieg, einfach trotzdem beim ESC auf die Beine stellt, ihre Kultur präsentiert, immer super passende Beiträge hat. Und also mein persönliches Highlight war einfach der Beitrag letztes Jahr und dementsprechend hochverdiente 5 Punkte. Hätten auch noch mehr verdient, aber Konkurrenz ist halt auch groß.
Genau, also bei mir sind es ja die 6 Punkte. Ich kann mich da dem eigentlich anschließen. Was auch ein Pluspunkt immer ist, gibt einen Felsen. Der ist natürlich sehr wichtig, auch wenn
Grüße
da
Grüße gehen raus, also ein Mitpodcaster.
Genau, also die mit dem kleinen Podcast, wir haben ja den Riesen-Podcast hier, uns hören ja 5 Millionen Menschen zu.
Live, ja, klar.
Ja, live. Und also der Felsen, der auch gut eingesetzt wurde, im Gegensatz zu diesem Jahr Griechenland oder so, wo man nur auf dem Felsen drauf steht, da wird ja, also da wurde ja sogar hochgelaufen. Nee, aber trotzdem, also Staging mega cool. Der Song hat auch einfach eine coole Botschaft. Für mich ist die Ukraine eigentlich in den letzten Jahren immer ein Powerhouse gewesen. Also ich fand dieses Jahr Zifferblatt auch wieder mega cool. Die waren auch, die haben, glaube ich, meine 8 Punkte im Ranking dann auch bekommen. Und da habe ich sehr lange rum überlegt, aber für mich ist dann der letztjährige Beitrag nochmal was ganz Besonderes. Ich hätte vielleicht, wenn sie 2022 nicht gewonnen hätten und ich jetzt schon einen Sieger hier noch weiter hinten in meinem Ranking habe, dann hätte ich vielleicht auch darüber nachgedacht, weil ich das auch nochmal was Besonderes fand. Also, also natürlich mit dem Krieg, mit dem Kriegsausbruch, mit dieser Botschaft hat es natürlich nochmal einen besonderen Vibe. Aber dieser Song, der alleine da stand, den fand ich auch einfach was Besonderes, was du nicht so alltäglich hörst. Der mir am Anfang gar nicht gefallen hat, den ich zwischenzeitlich richtig ins Herz geschlossen habe. Deswegen war es bei mir da relativ ein enges Rennen. Aber das zeigt einfach nur, wie hoch das Niveau ist, was da in der Ukraine produziert wird. Ich bin jetzt erst vor ein paar Tagen nochmal über Cherry Hiles Vorentscheidsversuche gestolpert. Also hier den Vegan-Song aus dem Jahr 2021. Fand ich auch irgendwie nochmal krass, was für eine Entwicklung sie da irgendwie genommen hat zwischen in den 3 Jahren, die da dazwischen waren, auch was Staging und so angeht. Und deswegen sehr, sehr verdient 6 Punkte von mir. Wer hat denn bei dir 6 Punkte bekommen?
Die hatten wir quasi schon ausgetauscht, weil die geliebte Schweden gehen. Deswegen können wir eigentlich direkt mit den 7 Punkten weitermachen. Und da gehen wir jetzt mal, ich meine, also bei Fabi war das Land schon auf der Liste, bei mir kommt es jetzt, nämlich nach Italien. Und da ist es ja auch so, Italien schickt eigentlich immer gute, qualitativ hochwertige Musik. Welchen Beitrag wählt man da aus? Und ich habe vielleicht tatsächlich eine eher unkonventionelle Wahl getroffen, aber das
Song hat sehr interessant. Das ist sehr interessant, was da kommt.
Bin ich gespannt, weil es ist ja nicht Angelina Mango, das habe ich ja vorhin quasi schon angekündigt.
Es ist nicht Angelina Mango, ich glaube.
Nee, willst du raten, ja?
Ich glaube nicht, dass es Måneskin ist.
Nee.
Es ist aber auch nicht Lucio Corsi, den du nicht, den du, glaube ich, nicht so hoch auf der Liste dieses Jahr hattest.
Es fehlt gar nicht mehr so viel übrig, was es sein kann,
ja.
Ne? Ja, es ist tatsächlich ein Song, der Corona zum Opfer gefallen ist, nämlich Diodato mit Fai Rumore. Den viele wahrscheinlich gar nicht auf der Liste haben, aber da kann ich auch relativ genau erklären, warum der bei mir sogar ganz, ganz weit oben ist auf der Liste. Also generell, ich finde, also du hörst halt bei einem italienischen Beitrag fast immer nach 3 Sekunden, okay, es ist Italien, es kann nichts anderes sein, vielleicht noch San Marino, aber ansonsten eigentlich nichts anderes. Und genauso fand ich das bei dem Song. Das ist einfach so ein klassische italienische, ich nenne es jetzt mal im positivsten Sinne des Wortes Schmachtballade. Also da wird einfach im Refrain die Seele rausgesungen. Es ist ein Beitrag, der hätte auch schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren antreten können, aber passte genauso gut ins Jahr 2020. Leider richtig gut ins Jahr 2020, weil das war ja dann gerade auch zu der Zeit, als der ESC abgesagt wurde, dass gerade in Bergamo auch die schlimme Situation, was Corona anbelangt, war. Und da gab es ja, glaube ich, diesen irgendwie ikonischen Auftritt von Diodato auch in einer leeren Arena, wo er den Song gesungen hat. Und ich finde halt auch, gerade wenn man dann mal auf die Message, auf den Text hört, das passt unwillentlich halt sehr gut in diese Situation. Also vermutlich geht es im Ursprung natürlich um eine Liebesbeziehung, die die halt vorüber ist. Aber im Text geht es ja darum, quasi, mach irgendwie ein Geräusch, diese unendliche Stille ist quasi nicht auszuhalten. Und es hat halt perfekt den Zeitgeist damals wieder gespiegelt, in Italien, aber auch in Europa und weltweit. Und ich finde, dass der das einfach richtig gut rüberbringt und dass man da einfach Italien live raushört. Ich glaube, das war auch beim ESC ein großer Auftritt geworden, egal ob sag vor dem Corona-Hintergrund oder einfach so für sich stehend als klassischer italienischer Song. Und ja, für mich macht es einfach irgendwie, das ist so, finde ich, wenn du quasi im Lexikon nach einem italienischen Song, italienischen ESC-Beitrag suchst, dann finde ich, kann man getrost den irgendwie dahinter schreiben, weil das macht Italien einfach aus. Und das sind bei mir wohlverdiente 7 Punkte.
Ja, den hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe gerade händeringend überlegt, wen du denn da vielleicht haben könntest. Ja. Und das war so, ich musste so kurz nachdenken, was war denn 2020 aus Italien? Aber natürlich, jetzt wo du sagst, mega cooler Song, natürlich auch eine Ballade, das passt zu dir. Dann wollen wir doch gleich mal weitergehen, oder?
Ja,
zu dann. Zu den 7 Punkten.
Dann du hast, genau, das waren deine 7 Punkte. Genau, ja, das ist immer so ein bisschen versetzt hier.
Ja, ja. Ich bin einfach vielleicht auch ein bisschen langsam, weil ich einfach schon den Überblick komplett verloren habe nach einem halben Glas Aperol. Da sage ich einfach nochmal kurz Prost.
Ja, an dieser Stelle Prost, genau.
Genau, frisch gestärkt geht es dann zu meinen 7 Punkten und jetzt kommt mein Gewinner.
Da bin ich mal gespannt.
Möchtest du raten?
Also Måneskin kann es ja schon mal nicht sein, weil Italien war schon in der Liste. Dann würde ich jetzt mal denken, eventuell ist es der Beitrag, der Grund ist, warum wir in Basel kürzlich waren.
Und damit bist du richtig, weil ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch alle anderen Länder, die in den letzten Jahren gewonnen haben, schon vergeben habe.
Stimmt,
also ich habe Schweden,
sein,
ich habe Italien.
Ja.
Und jetzt habe ich auch die Schweiz mit Nemo, The Code.
Österreich noch nicht, theoretisch, ne?
Stimmt, dieses Jahr. Ja, aber du weißt, wie ich zu dem Song stehe.
Ich erwarte jetzt nicht, dass der noch kommt bei deinen Top 3, zumal jetzt ja offensichtlich Nemo kommt.
Genau, Nemo. Mega cool. Wir haben ihn ja letztes Jahr in Köln auch live gesehen, was mich auch echt in dem Moment, als Joe Biden bekannt gegeben hat, dass er nicht nochmal zur US-Wahl antritt, ist Nemo aufgetreten, hat ein sehr cooles Cover von Good Luck, Babe und dann eben The Code gespielt. Und The Code ist so, im ersten Moment fand ich, das ist ein cooler Song, aber je mehr ich den gehört habe und das Musikvideo gesehen habe und dann auch die Probebilder und den Auftritt letztes Jahr gesehen habe, der ist jedes Mal gewachsen und der war dann am Veranstaltungstag, war er dann so Platz 3 bei mir vor dem großen Finale und ist es dann am Ende ganz knapp Platz 2 bei mir in meinem internen Ranking geworden. Aber als der Auftritt durch war, habe ich zu den Leuten, die um mich rum saßen, gesagt, die auch alle vollkommen baff waren, was da gerade passiert ist, das ist ein Gewinner. Und manchmal kannst du es einfach klar sagen, dass es ein Gewinner ist und bei Nemo war das letztes Jahr so. Also Nemo hat das alles auf der Bühne gelassen, was er dabei hatte. Und das fand ich mega cool. Das fand ich innovativ, wie das Staging aussah mit diesem Drehteil da. Die Töne haben gesessen. Es war einfach allgemein einfach ein richtig, richtig cooler Auftritt. Das war ein cooler Song, der mir auch deutlich besser gefällt als das, was JJ dieses Jahr gewonnen hat, weil ich ehrlich gesagt nicht möchte, dass es so zu einer Blaupause wird für die nächsten Jahre, dass alle irgendwie ihre Opernsänger oder Leute mit Opernerfahrung schicken. Aber letztes Jahr war das halt wirklich was Besonderes, was halt rausgestochen ist. Und das ist einfach eine verdiente 7 Punkte und ein immer noch sehr, sehr verdienter Sieger, auch wenn letztes Jahr bei mir mein Herz immer noch in ein anderes Land gegangen ist, das vielleicht später noch kommen wird.
Bin ich mal gespannt.
Aber nee, einfach ein mega cooler Song, wo ich auch denken könnte, dass du den vielleicht auch noch dabei hast.
Werden wir eventuell dann gleich erfahren. Erstmal kann ich, glaube ich, dem nichts hinzufügen, das schon eigentlich alles gesagt, also großartiger, innovativer Gewinnersong und es hat einen guten Grund, dass wir dieses Jahr in Basel waren und nicht woanders.
Side Note, wie fandest du seinen Auftritt jetzt bei diesem ESC? Mit dem neuen Song?
Mit dem neuen Song weiß ich nicht so recht. Irgendwie natürlich auch wieder unkonventionell. Also von Nemo würde ich jetzt auch nicht irgendwie so krass Mainstream erwarten, aber ich glaube, da müsste ich mich noch mehr reinhören. Das war eher so ein bisschen Fragezeichen aufbringend, so okay, was will der Song quasi aussagen? Da hatte ich jetzt zu The Code direkt viel, also einfach einen direkteren Zugang. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Ja, also es ist schon ein schwieriger Zugang. Ich finde es aber eigentlich immer interessant, wenn Musik ein bisschen schwierig ist. Also
ja.
Ich mag es, also ich mag es auch bei Filmen, ich mag es bei anderen Medien, wenn man sich ein bisschen reinfuchsen kann. Und so ist es halt bei Nemo auch. Also ich glaube, von Nemo kannst du jetzt nicht irgendwie die Spotify-Mediathek aufmachen und hörst es einfach durch und sagst, mega geil. Sondern da brauchst du schon ein bisschen Energie und das, also ich fand, also ich kann es gar nicht verstehen, dass alle irgendwie so mega geschockt waren und meinten, na, Nemo hat jetzt hier einen Nervenzusammenbruch auf der Bühne.
Ja.
Das ist halt auch wieder die Kunstperson.
Ja, voll. Ja.
Und das, also ich finde es cool, wenn ESC-KünstlerInnen nicht nur also Musiker sind, also darum geht es in erster Linie, aber wenn sie halt auch Kunst machen. Und das fand ich dieses Jahr, das hat mich auch in Basel dann wieder sehr, sehr beeindruckt. Das ist jetzt nicht mein Lieblingssong aller Zeiten, der läuft jetzt nicht hoch und runter hier in meinem Music Player, aber ich fand es schon cool und ich finde es cool, wenn sich Leute was trauen. Und deswegen, also deswegen war ich ein bisschen verwundert irgendwie, dass die Community da so vollkommen geschockt war, was denn da jetzt passiert ist.
Ich finde es auch, weil also das ist eigentlich genau das, was man auch von Nemo erwartet, dass halt einfach ein Beitrag ist, der einen quasi zum Nachdenken bringt, der irgendwie halt Kunst verkörpert und ist auch genau das, was man eigentlich an ihm an Nemo schätzt und glaube ich auch ein Mitgrund, warum Nemo verdientermaßen letztes Jahr für die Schweiz den ESC gewonnen hat. Aber ich würde jetzt gleich mal zu meinen 8 Punkten übergehen, weil wir müssen uns geografisch jetzt gar nicht so wahnsinnig weit wegbewegen, denn es geht in die Alpenrepublik nach Österreich. So, und jetzt denken wahrscheinlich viele, was denkst du?
Who the hell is Edgar?
Tatsächlich. Ja. Ich habe gedacht, das würde so voll die Überraschung irgendwie. Aber weil
natürlich... Ich wollte es einfach...
Ja.
Ich wollte jetzt einfach irgendwas sagen. Ich habe es zum halb ernst gemeint. Also ich hätte jetzt, hätte ich es ins Lächerliche ziehen wollen, hätte ich gefragt, we will rave. Aber nee, also ja, cooler Song, cooler Beitrag.
Das sind meine 8 Punkte, genau. Ich persönlich bin ja auch großer Fan von JJ in diesem Jahr gewesen und ich habe mich echt schwer getan, welchen Song wähle ich jetzt aus für Österreich. Auch ein Land, wo ich auch eine enge Verbindung irgendwie zu habe. Und dann habe ich aber doch gedacht, nee, also ich nehme jetzt tatsächlich Thea und Salina mit Who the Hell is Edgar? Wissen wir es bis heute, wer Edgar ist? Eventuell. Man munkelt.
Die Katze,
es ist auf jeden
oder?
Fall. Maybe. Auf jeden Fall ist es ein, ich würde mal sagen, sehr innovativer Beitrag. Also er ist irgendwo zwischen, um Gottes Willen, was ist dieses Chaos, wenn ich das zum ersten Mal höre, zu, wenn man das mal durchschaut, einfach komplett richtig gut durchdachter Popsong mit Message. Und das fand ich fast ein bisschen schade, dass das, glaube ich, gar nicht so beim, sag jetzt mal, so ESC-Durchschnittszuschauer rübergekommen ist, weil... Um noch so ein bisschen.
Es gibt, glaube ich, eine große Followerschaft. Also, wenn du dir so den Merch anschaust, den du kaufen kannst, da gibt es schon, also glaube ich, zwischenzeitlich mögen es mehr Leute. Also bei mir ist es auch gewachsen. Ja. Der Song macht das, was die Britinnen dieses Jahr machen wollten. Irgendwie so einen Hot Mess, aber irgendwie ein cool, macht der halt richtig. Also, das ist halt nicht so ein Chaos, wie dieses Jahr da bei den Britinnen war.
Nicht auch, dass es irgendwie. Chaos mit Sinn, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil, also für die, die das jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, es ist ja eigentlich ein Song, ein Beitrag, der die aktuellen Entwicklungen in der Musiklandschaft quasi, im Musikbusiness kritisch beäugen, sage ich jetzt mal. Also wo es eben darum geht, einfach ganz viele Streams zu generieren, irgendwie die ersten 30 Sekunden rauszuballern und dann geht der Song 2 Minuten und hast aber keine Substanz und verdienst auch quasi nichts mehr damit, weil natürlich alles nur noch gestreamt wird und also einfach die Situation anderes als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und ich finde das sehr charmant verpackt in dem Song, die vielen Anspielungen, auch dann zu Edgar Allan Poe und dann dieses ikonische Poe, was sich dann quasi die ganze Zeit wiederholt, finde ich richtig geil gemacht. Es ist ein Ohrwurm, aber keine, der sich abnutzt, finde ich. Also ich höre das total gerne so zwischendurch. Ich vergesse immer wieder mal, dass der Song existiert und freue mich dann immer, wenn der Algorithmus mir den ausspuckt, sozusagen. ich hätte es Österreich damals echt gegönnt, noch viel besser abzuschneiden. Ich glaube, sie wurden 15. oder so. Aber auf jeden Fall großartiger Song, coole Performance und ich habe mich sehr gefreut, einfach darüber auch die Künstlerin dann kennenzulernen.
Ja, ja. Sind die sonst empfehlen? Also bin jetzt nicht so mega vertraut, was sie sonst gemacht haben. Ist es empfehlenswert?
Also ich bin jetzt auch kein Experte in deren Diskografie, aber da gibt es schon ganz, ganz coole Sachen, die man sich anhören kann. Also die sind auch schon länger in Österreich durchaus unterwegs, aber hatten jetzt, glaube ich, so erstmal nicht so den krassen Durchbruch irgendwie und dann sich da quasi zusammengeschlossen. Und finde auch, dass das zu zweit richtig gut funktioniert, weil die Frage ist auch immer, so ein Duett, funktioniert es auch, aber in dem Fall würde ich sagen, macht das irgendwie total Sinn, ohne dass es jetzt so das klassische Klischee-Liebesduett ist.
Das ist schon, also ich muss sagen, das ist schon die große Überraschung in deiner Rangliste. Machen wir doch weiter mit einer Überraschung von meiner Seite, mit nämlich meinen 8 Punkten. Ja. Die gehen nämlich nach Frankreich und das ist eine Ballade.
Nein, jetzt bin ich aber mal gespannt, weil da gibt es schon eine ganz gute Auswahl.
Da gibt es eine ganz gute Auswahl, aber ich finde, die beste französische Ballade wurde auch 2. Platz, ist Barbara Pravi mit Voila aus dem Jahr 2021.
Ich füge kurz hinzu, wenn es nachher zu meinen 10 Punkten geht, kommt eventuell genau dieser Beitrag.
Das ist natürlich super. Das ist das, was dieses Jahr hier die Schweiz versucht hat, was sie auch eigentlich ganz gut hinbekommen haben, auch so mit dem Staging, also sehr reduziert eine langsame Ballade irgendwie zu inszenieren. Das hat Frankreich halt 2021 so vollkommen durch die Decke auf die Spitze getrieben. Und das hat einfach funktioniert. Also sie steht ja nur da, hat da dieses Chanson, das einfach wirklich viel Kraft, einfach viel Kraft verbraucht. Mhm. Es wird mit der Licht gearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Performance wieder anschaue, denke ich mir, Alter, ist das eigentlich geil? Also wie geil ist denn das?
Mhm. Ja.
Das ist so stark und das hätte, also wenn es eine dieser Franzosenballaden verdient hätte in den letzten Jahren, dann der Beitrag. Also dieses Jahr, Luan ist ja irgendwie so im Hype ein bisschen, die Puste schon in der Woche davor ausgegangen.
Ist halt dann irgendwie im Sande verlaufen, ne?
Den Witz wollte ich jetzt nicht bringen.
Ich hab's gewagt.
Da muss man jetzt eigentlich einen Shot trinken für die Leute, die es als Trinkspiel haben, weil wir haben ja schon so eine Kult-Followerschaft.
Ja, natürlich nach einer Stunde generiert. Ja.
Ja, genau. Wir sind ja live.
Ja, dazu trinke ich jetzt erstmal meinen Wein aus der Provence.
Dein Wein aus der Provence und ich sag nochmal ein bisschen was zu Barbara Pravi, die mich einfach massiv begeistert hat, einfach auch mit dem Ausdruck, was sie da irgendwie so auf die Bühne bringt. Das ist einfach also mega cool. Jedes Mal, wenn ich diesen Beitrag wieder anschaue, da habe ich mir auch, also ich habe mir wirklich jetzt, als ich die Liste gemacht habe, sehr ernsthaft überlegt, ob ich sie wirklich auf meine 12 Punkte setzen soll, weil es einfach, also es berührt mich. Also ich finde, also ich bin jetzt nicht der große Balladenfan, aber ich finde das französische Chanson, also ich finde Jacques Brel oder wenn man die britische Version so Scott Walker und so, finde ich schon cool. Habe ich drüben auch Platten stehen. Das finde ich einfach, also das nimmt mich mit, das holt mich ab und das hat sie einfach perfekt auf die Bühne gebracht. Und das ist immer noch ein bisschen, also echt schade, dass da so rockige Italiener um die Ecke gekommen sind, die ich auch mega geil finde, die dann halt doch noch mal ein bisschen was Frischeres waren. Ich glaube, wenn man auf die anderen Jahre sich noch mal Revue passieren lässt, also gerade 2022, wo ich ja auch keinen Beitrag dabei habe, da hätte sie auch gewinnen können, wenn jetzt der Krieg nicht ausgebrochen wäre. Aber das wären natürlich wieder sehr viele What-Ifs.
Ja, nee, also absolut großartiger Beitrag. Meine 10 Punkte eben dementsprechend auch. Ich habe auch tatsächlich überlegt, ob ich die 12 geben soll. Es ist so ein Beitrag, der gefällt mir auch einfach, wenn ich ihn höre, so in der Studioversion. Aber wenn man dann diese Live-Performance ansieht, die ich mir vorhin auch nochmal zur Vorbereitung quasi reingezogen habe, denke ich mir so, geil. Also es gibt ja so diese Momente beim ESC, es tritt jemand auf und du hast dann währenddessen das Gefühl, okay, krass, das ist es. Das ist eigentlich der Beitrag des Abends, das Momentum ist da. Und das hat man, finde ich, nicht so oft, deswegen ist es was Besonderes. Und bei diesem Beitrag hatte ich das zu 100%. Also ich habe die Performance gesehen und war komplett gefangen eigentlich. Ich fand, das war schon alles so die ersten 2 Minuten super gut in Szene gesetzt. Starke Stimme, super Ausdruck und dann diese letzte Minute da quasi, wo die Kamera direkt bei ihr ist, nur eigentlich der Text, der fast nur noch Voila ist, dachte ich, krass, das ist einfach Eigentlich, ich dachte dann in dem Moment, es kann gar nichts anderes gewinnen. Okay, Måneskin war geil, legitim, aber Frankreich hätte es auch echt verdient gehabt zu gewinnen. Ist, finde ich, eh auch beim ESC spannendes Land. Ich mochte jetzt viele französische Beiträge in letzter Zeit. Es ist auch kein Geheimnis, dass ich von Luan großer Fan war dieses Jahr. Und trotzdem war es für mich relativ klar, dass Barbara Pravita quasi die Vertreterin in meiner Top 10 sein muss und dass die auch hochgerankt wird, und am Ende hat es zu 10 Punkten gereicht.
Sehr, sehr verdient auf jeden Fall. Frankreich, also ich glaube, zu dem EST 2021 kann man halt sagen, es waren halt so diese zwei Pole, also Måneskin mit einer Hardrock-Nummer und dann Barbara Pravi mit dieser französischen Chanson-Ballade. Und die eine ist ja sehr gut bei der Jury angekommen, die anderen bahnbrechend beim Televote gewesen. Also am Ende hätte es, glaube ich, jeder der beiden Beiträge gewinnen können. Ich habe mir auch wirklich, also auf dieser Liste waren auch beide Beiträge sehr lange. Ich habe dann irgendwann wegen Nemo, ehrlich gesagt, dann Måneskin rausgenommen. Und weil ich dann auch Angelina Mango, was natürlich so ein Fan-Favorite bei uns beiden ist, mitnehmen zu können. Aber auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Dann mache ich mal mit meinen 10 Punkten weiter. Mhm. Und dann gehen wir nach Finnland.
Ja.
Aber es ist nicht Erika, bei der ich mich an dieser Stelle sehr entschuldigen möchte. Nämlich,
ob sie dir das verzeiht?
Es ist Kerja mit Cha-Cha-Cha, was natürlich auch so ein Fan-Favorite war, der ja auch unserem Podcast hier seinen Titel gegeben hat.
Yes.
Und also einfach mega geil. Es ist crazy, es ist Party, was da auf der Bühne passiert. Also da passt irgendwie alles. Das ist sowas, was dich irgendwie in seiner Verrücktheit so in den Bann zieht, wo du dir danach denkst, was habe ich denn da eigentlich gesehen? Ich möchte es nochmal sehen, weil wie geil ist denn das bitte? Und es war auch 2023 mein klarer Gewinner, was ich immer noch einen Skandal finde, dass da eben Loreen, die sie wieder aufgetaut haben, dann da den Sieg davongetragen hat. Aber man hat ja vielleicht, also man hat ja dadurch, dass die Schweden dieses Jahr die finnische Saunatruppe hingeschickt hatten, so ein bisschen Redemption Arc für die Finnen gehabt. Was natürlich auch cool war, ist, dass wir Kerja dieses Jahr dann auch noch live sehen konnten, was natürlich mega, auch nochmal so auf der Bucketlist so ein Haken war. Und dann kommen wir gleich, um da die Überleitung zu machen, zu meinen 12 Punkten und einen Trommelwirbel.
Es ist soweit.
Und ich glaube, möchtest du meine 12 Punkte verkünden?
Ich glaube, ich kann es jetzt verkünden, weil die Überleitung war so eindeutig. Ich glaube, dass wir in ein sehr schönes Land an der Adriaküste gehen und an einen Künstler, der mit Kerja beim ESC aufgetreten ist dieses Jahr. Vermutlich wird es Baby Lasagna sein mit Rim Tim Tagi Dim.
Ja, was natürlich, also das sind so die ewigen Zweitplatzierten, also mit Kerja und Baby Lasagna, die bei mir natürlich weil ich natürlich die Stimme des Volkes hier bin, einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und die es beides mal auch wirklich verdient gehabt hätten zu gewinnen. Nemo habe ich auch mitgebracht, aber am Ende muss ich sagen, den kroatischen Beitrag letztes Jahr fand ich dann nochmal deutlich geiler. Den rockigen Anleihen, einem coolen Text, auch was irgendwie Besonderes. Und wenn man sich den Auftritt nochmal anschaut, dann sieht man auch die Halle genauso wie bei Kerja. War einfach da, und das ist einfach was ganz Besonderes, wenn du als Künstler wirklich auch beim ESC die Leute dann vor Ort mitnehmen kannst. Das hat ja Erika zum Beispiel dieses Jahr auch in der Halle mitbekommen. Also ich habe das, und ich habe auch sehr viel gelesen dazu. Ich habe auch im Euroclub mit ein, zwei besoffenen Briten an der Ecke zur Toilette kurz geredet, die auch gesagt haben, sowas haben sie in 30 Jahren ESC-Geschichte nicht erlebt. Irgendwelche Leute mit hier Chants während den Auftritten der anderen schon begrüßt wurden, so wie Erika, Baby Lasagna und Kerja, das halt so irgendwie so die Fan-Favorites der letzten Jahre waren. Und deswegen, auch wenn sie es letztes Jahr leider nicht gewonnen haben, bekommen Baby Lasagna dieses hier die 12 Punkte von mir. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr verdient. Es gibt natürlich immer einen Bonuspunkt, wenn Katzen im Video sind und im Backdrop und vor allem Kühe. was ich natürlich einfach mega geil finde. Und da hat einfach alles gepasst. Das macht Spaß und so sollte doch der ESC sein. Dann auch noch diese Outfits mit diesen Oma-Tischdecken, die sie da irgendwie so hatten. Mhm. Also das war schon cool.
Ja, voll. Ich finde es auch. Also ich finde es schön, dass das Narrativ so mit dir als Stimme des Volkes direkt befüttert wird, mit quasi den zwei ultimativen Televote-Favorites der letzten beiden Jahre, aber halt auch voll verständlich, finde ich. Also es war einfach eine super coole Überraschung, da in der Halle zu sein und dann treten gerade die zwei, Baby Lasagna und Carrier, zusammen auf mit einem neuen Banger, sage ich jetzt einfach mal. Und sie sind bei mir beide jetzt nicht in der Liste. Carrier hat es knapp wegen Erika nicht geschafft, tatsächlich. Das war wirklich very close. Ich habe mich dann für Erika entschieden. Anscheinend fand ich Erika geiler. Wer hätte es gedacht? Plot Twist. aber auf jeden Fall hochverdiente Sieger, würde ich auch sagen, oder Platz 1, Platz 2 im Ranking.
Möchtest du jetzt den Vorjahressieger noch um die Ecke bringen? Weil wenn ich richtig gerechnet habe, fehlt noch ein Sieger und das kann ja nur Nemo sein.
Ich meine, wer sagt es? Es könnte auch sein, dass ich auf einmal Gefallen gefunden habe an Justina Stetschkowska und Gaia. Aber ich glaube, dann würdest du jetzt schreien.
Ah.
Naja, da ich das schon immer mal machen wollte, finally my 12 points go to Switzerland. Ja, wer hätte es gedacht? Nemo the Code. Da möchte ich auch nochmal sagen, es war wirklich close, weil ich habe auch überlegt, nehme ich JJ als Winner oder Nemo. Und die Schweiz ist halt auch echt zu einem Powerhouse geworden, finde ich. Also da hätte ich fast jeden Beitrag der letzten Jahre nehmen können. Ich war auch ganz großer Fan in diesem Jahr, um wieder das Juryfutter, die Unterstellung quasi zu befüttern von Zoé Mé und Voyage, hätte ich fast auch in Liste genommen. Aber Nemo war halt einfach quasi außer Konkurrenz. Also ich habe mir auch vorhin den Auftritt nochmal angeschaut. Es war halt schon einfach ein großer Moment des ESC. Also ein super anspruchsvoller Song, super komplexer Song, der aber ein sehr wichtiges Thema auch super gut musikalisch umsetzt und natürlich Nemo stimmlich einfach on point, sei es mit Rap-Voice oder Opernstimme oder quasi, ich sag mal, Standard-Pop-Stimme, also alles einfach bar da. Dann natürlich auch die hochanspruchsvolle Performance auf diesem Ding, was sich da quasi bewegt hat, ne, auf der Bühne, wo ich mir gedacht habe, also wenn ich da drauf gestanden hätte, dann gute Nacht, dann wäre ich erstmal wahrscheinlich umgekippt so und hätte dann nicht mehr in den buchstäblich höchsten Tönen singen können. Also man hat auch gemerkt, die Halle ging da richtig mit und es war ein wohlverdienter Siegerbeitrag. Wie gesagt, ich fand auch die Message des Songs richtig cool, gerade für den ESC als Event, wo auch die queere Community eben ein großes Backing ist, dass auch ja, so einem Thema, also quasi Non-Binarität, einfach auch Visibilität gegeben wird und dann auf eine so eindrucksvolle Art und Weise. Ich finde auch, dass gerade das Thema musikalisch gut umgesetzt wurde, so wie Nemo the Code quasi durchbrochen hat und eben gestruggelt hat davor und jetzt quasi zu sich gefunden hat. Also super Beitrag, super live umgesetzt. Und ich meine, es gibt einige Beiträge, die man bei 12 Punkten hätte sehen können. Es war wirklich knapp, aber ich habe mich dann doch am Ende dafür entschieden, weil das war dann so irgendwie mein ESC-Moment der letzten Jahre, wo ich gedacht habe, so geil, das muss jetzt einfach gewinnen. Wohlverdient. Und es hatte eben einen schönen Nebeneffekt. Wir konnten quasi mit dem Auto irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden nach Basel fahren, statt dass wir irgendwie durch halb Europa hätten fliegen müssen. Aber ungeachtet dessen, mein persönlicher Winner der letzten Jahre und eine der ikonischsten ESC-Performances überhaupt.
Auf jeden Fall. Also wirklich sehr, sehr verdient. Und also ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Also meine 7, 8, 10 und 12 Punkte sind auch interchangeable. Also ich finde alle, also Nemo, Barbara Pravi, Carrier, Baby Lasagna, die haben alle so was ganz Besonderes. Die kann man, also kann ich persönlich immer wieder hören. Jedes Mal, wenn ich mir die Auftritte anschaue, bin ich nochmal begeistert. Also allein diese Idee mit diesen Lieferkisten von Carrier und diesen TänzerInnen, die da rauskommen, begeistert mich jedes Mal wieder. Und dann irgendwie am Ende dieser vollkommen crazy K-Pop-mäßige Regenbogen da in diesem Auftritt. Das ist einfach was Cooles. Da fließt einfach ins Stage Imaging, auch bei Nemo, bei Barbara Pravi, da fließen einfach sehr, sehr viele Gehirnzellen rein. Ich glaube, deutlich mehr Gehirnzellen, wie in die deutschen Stagings der letzten 10 Jahre gesammelt reingeflossen sind. Und das ist einfach, also das ist einfach cool und das macht den ESC aus. Deswegen natürlich Nemo sehr, sehr verdient mit seinen 12 Punkten. Ich bin froh, dass du JJ nicht mitgebracht hast, weil sonst hätten wir hier uns 25 Minuten den JJ-Rant anhören müssen von mir. Den können wir auf irgendwann auf ein anderes Mal nochmal vertagen.
Zeit können wir uns sparen jetzt. Ne? Wir sind ja auch jetzt erstmal bei schlappe 1 Stunde und 23 Minuten oder so aktuell.
Das tut mir leid für jeden, der sich das anhört, aber ihr habt es euch ausgesucht. ihr könnt euch auch einen True-Crime-Podcast oder sowas anhören oder was es noch sonst auf eurer Plattform gibt. Aber ihr habt es euch ausgesucht. Ihr macht uns nicht dafür verantwortlich. Nee, aber genau, wenn wir uns unsere Rangliste nochmal anschauen, du hattest eine sehr krasse Häufung und einen richtigen Recency-Bias für dieses Jahr, fällt mir auf. Mhm. Möchtest du mal sagen, wie viele Beiträge du aus dem Jahr 2025 dabei hast?
Muss ich direkt mal zählen, weil mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, als ich die Rangliste zusammengezählt habe oder erstellt habe. Wir haben es geht eigentlich, 4 Stück sind es, aber vor allem, ich hatte halt auch so einen Blog direkt irgendwie mit 3 oder 4 ja. Beiträgen aus dem Jahr und ich fand dementsprechend auch das Jahr echt stark. Also zum Beispiel aus dem Corona-Jahrgang 2020 habe ich, glaube ich, nur Diodato gewählt.
Da habe ich auch nur einen Beitrag, ja.
Ja, stimmt, Island, ja. Also fand ich auch interessant zu sehen, welche Jahre man dann dementsprechend irgendwie favorisiert. Und bei mir ist es, ich meine, gut, ein bisschen ist es wahrscheinlich schon auch so dem geschuldet. Also nicht nur, dass es erst kürzlich war, aber halt auch, man hat dann irgendwie nochmal eine besondere Verbindung zu den Beiträgen auch vor Ort dann aufgebaut. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen noch ein Boost, damit es vielleicht auch 1, 2 Beiträge noch ein bisschen weiter oben in die Liste geschafft haben, als das der Fall gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht vor Ort gewesen wäre. Aber
genau, ich musste mich da ein bisschen zurückhalten. Also ich habe ja nur einen Beitrag aus diesem Jahr dabei. Dafür habe ich 5 aus dem letzten Jahr, was ich jetzt, wenn ich es mir nochmal anschaue, irgendwie echt krass finde. Zum Beispiel 0 aus dem Jahr 2022, was irgendwie so...
Das ist krass irgendwie, ja. Ja.
Also hast du was von 22?
Jetzt überlege ich gerade 22, das war das Jahr Ukraine-Sieg, Großbritanniens weiter. Ja. Ne? Es war close, weil ich war tatsächlich überrascht über mich selbst, dass es dann Sam Ryder nicht in die Top 10 geschafft hat bei
das
mir.
Das hat mich auch überrascht. Ja, da können wir ja kurz über die Honorable Mentions reden, was es so knapp nicht geschafft hat. Genau, also Sam Ryder hat mich bei dir überrascht. Das hatte ich eigentlich irgendwie schon als Gesetz gesehen. Das ist auch der einzige UK-Beitrag der letzten 20 Jahre, der irgendwie gut ist. Ja, okay. Also außer Ambers natürlich.
Da. Natürlich. Ich meine, diese, es war das mit den Trompeten, die ungefähr 80 Meter groß waren, ja.
Ja.
Ich glaube, da ist einfach ganz viel Energie drauf gegangen, die Trompeten zu transportieren. Ich weiß nicht, wie das organisiert wurde.
Und dann haben sie einfach vergessen, wie man einen Song schreibt.
Ja, genau, dann so, scheiße. Die hätten, ich würde ja sagen, sie hätten Alexander Rybak fragen können, weil er weiß ja anscheinend, that's how you write a song. Aber ich habe da meine, glaube ich, berechtigten Zweifel dran, jedenfalls was diesen Song anbelangt. Nicht was Fairy Tale anbelangt, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber hier Ambers, die haben einfach erstes Prop, die haben diese großen Trompeten gebaut und haben sich gedacht, ach scheiße, wir müssen den Song nächste Woche einreichen. Ja, jetzt hier einfach hier so ein bisschen Fire Ambers, blablablub. Und genauso sah es dann auch die Bühnenperformance aus.
Ja, es war, aber UK-Stagings eh auch immer wild, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eigentlich auch einfach... Eine Folge einfach zu Memorable Stagings hätte, glaube ich, auch Potenzial. Wenn ich mir jetzt überlege,
also
eine UK.
Wenn du in unser gemeinsames Dokument reinschaust.
Ist da eventuell die Idee schon vorhanden, ne? Da
ist die Idee schon in der Ideensammlung drin.
Ja, und jetzt wissen es auch die Zuhörenden, ja. Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Freuen uns. So, ja, jetzt wollte ich irgendwas, genau, Sam Ryder auf jeden Fall, Honorable Mention, fand ich richtig, richtig stark. Gerade auch, das war auch für mich so ein Moment, wo ich bei der Performance gedacht habe, geil, das könnte richtig abräumen heute. Und hat es auch bei mir nur knapp nicht reingeschafft. Generell gibt es ein paar Beiträge, die es bei mir nicht ganz reingeschafft haben, wo ich die Performance irgendwie krass fand, die aber jetzt rein, was den Song anbelangt, dann doch nicht so weit oben bei mir. Also da würde ich einmal Spanien, Chanel Slow-Mo nennen. Aber natürlich One and Only in der Eurovision Dance Break Version.
Ich muss ja ehrlich sagen, das ist ja wirklich, das ist ein wirklicher Guilty Pleasure Song bei mir. Ich liebe den. Ich finde den richtig geil.
Also es war tatsächlich mein Platz 11 quasi. Ich habe Spanien als letztes Land gerade so aus der Liste nehmen müssen, weil mich dann doch der Song an sich hat bei mir nicht an die anderen 10 rangereicht, aber die Performance, die war einfach großartig. Deswegen
ja, du hast natürlich noch rumüberlegen müssen, ob du Channel nimmst oder ob du vielleicht doch Blanco Paloma nimmst.
Ah!
Der Schrei ist besser als der aus Polen, muss ich aber ehrlich sagen.
Definitiv, den Beitrag mochte ich damals. Und natürlich konnte niemand in Spanien verstehen, warum nicht ganz Europa total diesen Beitrag abfeiert. Aber ja.
So wie jedes Jahr.
So wie jedes Jahr, ja. Melody hätte gewinnen müssen. Also wir fanden ja Melody geil, muss man sagen, aber vielleicht jetzt nicht so Platz 1 geil.
Also die ganze Performance war geil. Die Frau ist an sich auch einfach mega geil, so vom Auftreten. Auch mit ihren Haaren, was sie ihr ja in der Performance verboten haben, was sie dann aber bei der Flaggenparade gemacht hat.
Ja.
Also drum und dran einfach mega geil. Vor allem, also ich glaube, Es war fast kein Spanier mehr in Spanien während diesem ESC. Also es waren ungefähr 5 Millionen Spanier in Basel alleine. Und die waren natürlich auch alle fassungslos, dass das Melody nicht so gut abgeschnitten haben, wie sie es gedacht haben. Aber da muss ich auch sagen, also die spanischen Beiträge haben bei mir so einen Softspot. Also ich hätte sie jetzt nicht reingepackt, aber Zorra fand ich auch geil.
Absolut. Spanien-Urlaub im letzten Jahr lässt grüßen, als der Song lief auf unsere Playlist. Nicht nur Angelina Mango.
Ja.
Aber was sind deine Honorable Mentions?
Meine Honorable Mentions? Ein Land, das ich mega cool finde, wo ich auch die Beiträge aus den letzten Jahren alle irgendwie immer mega cool fand, nämlich Zypern.
Mhm.
Und da habe ich, also mein 11. Platz war Zilia Capsisis oder Capsis.
Capsis
mit Liar, was ich echt cool fand, vor allem dadurch, dass sie ja echt jung war, was sie da einfach auch für Bühnenpräsenz auf die Bühne gebracht hat. Also ich glaube, die war erst 18.
Ja, ja.
Und das ist auch so ein typischer Song, der immer in der Playlist bleibt, den ich einfach grundsätzlich von der Stimmung mega cool finde, auch wegen von dem Auftritt. Da finde ich ja, du hast ja vorher Red Sebastian schon angesprochen, also wir können auch über Theo Evans reden, warum der es auch verdient hätte, ins Finale zu kommen. Der aber, ich glaube, oh Gott, jetzt bin ich vollkommen durcheinander, der war in dem Halbfinale auch im ersten oder im zweiten?
Der war im ersten als letzter dran, glaube ich, genau. Und
ja, genau.
Der hat es, glaube ich, tatsächlich knapp nicht geschafft, ne?
Genau, der war 11. Wer war denn der 10? Hast du
Wer
das
war
noch?
Denn der 10? War das San Marino?
Ja, okay, dann nehme ich alles zurück, weil Tutta l'Italia hat es natürlich verdient, hinzufahren. Ja, aber das hätte ich auch gerne gesehen. Also da hätte man vielleicht den polnischen Beitrag oder sowas hätte man rauskicken können, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Wir haben schon alle das auf der Bühne gebraucht.
Ja, also das schon. Also was man ja nicht gesehen hat in der Halle war das ja alles noch mal dreimal drüber. Also ich glaube, die Fernsehsache war ja schon so ein bisschen runtergetont von. Also die Lichter in der Halle, die waren so einen halben Punkt vor Epilepsie.
Mhm. Aber ich finde schön, ESC ist auch einfach ein bisschen dann irgendwo auch natürlich Geschmackssache. Und schräg vor uns war ein Pole und der hat es einfach richtig hart gefühlt. Ja, und ich glaube,
das ist ja auch okay.
Eben. Es ist ja völlig legitim, das macht ja auch den ESC aus. Und auch eine Honorable Mention, ich meine, niemand hat so schmachtend über seine Liebe zu seiner Katze gesungen wie Prinz dieses Jahr, der einfach über die Bühne gezogen wurde.
Ja, also das hätte ich vielleicht sogar schon gerne live gesehen, aber es ist schon okay, dass es nicht geschafft hat. Aber ich mag eine gut gemachte Balkanballade. Die war halt noch eins drüber. Also ich finde es eigentlich schade, dass sie das Staging runtergefahren haben, weil die zwei Monde und die Rose da im Vorentscheid, das war mega geil. Das wird auch echt ESC-Folklore werden. Absolut. Da möchte ich noch mal kurz den schon angesprochenen Toten Hund mitbringen. Mhm. Ich finde den Song ja irgendwie ganz eingängig, aber in meinem sehr privaten, sehr engen Umfeld wurde dieser Song auf und ab gespielt. Ich bin dabei aufgewacht, ich bin damit eingeschlafen in den Wochen vor dem ESC und natürlich damit verbunden groß war die Enttäuschung, als es Emmy dann doch sehr deutlich nicht ins Finale geschafft hat. Deswegen
hoffen
wir mal, dass Emmy das verkraftet hat. Ich hoffe, Leica hat es nicht mehr erleben müssen.
Ich wollte gerade schon sagen, ich hoffe, dass Emmy nicht diesen Podcast hört, beziehungsweise wenn, dass er dann uns nicht versteht, weil dann wird sie daran zweifeln, ob Leica wirklich ihre Party da oben feiert. Aber
das gut. ist der deutlich bessere ESC-Beitrag von Emmy. Also dieser Witchwood-Vorentscheid-Song mit, das muss sich einfach jeder nochmal anschauen. Das ist einfach auch ein Fiebertraum, was sie da abgeliefert hat. Finde ich schon irgendwie geil, aber es ist sehr großer Trash.
Ja, also da können wir, glaube ich, auch einfach so eine Folge zu machen zu skurrilen Vorentscheid-Beiträgen oder so. Also ihr merkt schon, Ideen haben wir mehr als dabei. Genug.
Ich möchte zum Schluss noch einen Honorable Mention, den ich sehr ernst mitbringen, nämlich die israelischen Beiträge. Also dieses Jahr fand ich ihn gut. Da habe ich lang drüber nachgedacht, ob ich ihn vielleicht mitbringen sollte. Ich fand aber letztes Jahr Eden Golan mit Hurricane auch mega gut. Und der war so bei mir so vielleicht Platz 12. Der hat es so borderline nicht reingeschafft. Aber das ist auch, also was Israel in den letzten Jahren so performance-technisch auf die Bühne gebracht hat, ist halt auch wirklich sehr, sehr respektabel und finde ich immer echt, echt stark. Also ist auch ein ESC-Powerhouse. Also das hat, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mit Netta angefangen. Davor waren sie ein bisschen schwächer. Aber seitdem sind es eigentlich auch echt viele Banger, die da aus Israel kamen.
Ich auch. Also da gab es ja, glaube vor 2-3 Jahren gab es ja Noah Kirel, also großer Star in Israel, auch mit einem richtig starken Beitrag. Und bei mir war auch Eden Golan, wäre quasi die Israel-Repräsentantin gewesen in der Liste und hat es auch knapp nicht reingeschafft. Aber das fand ich auch letztes Jahr einfach eine starke Performance. Super stimmlich auch. Also die schaffen es auch einfach immer richtig krasse Stimmen irgendwie zum ESC zu schicken. Genau. Also definitiv auch ein sehr gut umgesetzter Beitrag.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann haben wir jetzt erstmal unsere Top 10 sozusagen vorgestellt. Es sind ja nur 1 Stunde 35 vergangen seitdem.
Ja, Zeitmanagement ist eventuell was wir uns nochmal überlegen können. Aber gut.
Naja, das ist bestimmt gut, wenn man irgendwie den Müll rausbringt oder mit dem Hund nochmal eine größere Runde läuft oder so, uns beiden dabei zuzuhören.
Mit Leica.
Wenn man Leica nochmal Häuser zieht.
Schwierig, naja.
Nee, genau. Also dann war es das, glaube ich, für heute. Dann bedanken wir uns herzlich, dass ihr uns zugehört habt. Aktuell ist der Plan, dass wir jetzt monatlich eine Folge hochladen und dann, sobald es dann auch wieder in die ESC-Saison so ab Dezember, Januar geht, auch vielleicht ein bisschen die Schlagzahl erhöhen. Bis dahin, habt viel Spaß, hört viele ESC-Songs und genau, genießt die Zeit.
Genau, bis bald und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Ciao, ciao.